Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu Pixelwerk, dem pixelwerkigsten Podcast aller Zeiten. Mit Merlin, hallo.
Mashallah.
Und mir.
Ich habe keine Ahnung, ob ich das in irgendeiner Weise richtig benutzt habe.
Wir haben gerade richtig boomermäßig.
Ja.
Haben wir uns gerade von ChatGPT mal so Jugendwörter erklären lassen, weil man hört immer diese Begriffe, ne, ja, so Mashallah, ja. Und was gibt's noch alles?
Und Yalla.
Yalla.
Ich hab gesagt, dass der Nachbarsjunge, der spielt manchmal im Garten Fußball und ich habe gesagt, der schreit immer so ein türkisch klingendes Wort. Ich sag jetzt mal türkisch klingend, weil ich habe keine Ahnung.
Nee.
Und ich hab gesagt, so, ich kenne das irgendwoher, das ist so ein Jugendwort, aber ich wusste auch nicht mehr, was das war. Und dann habe ich mir so eine Liste machen lassen aus Jugendwörtern und dann habe ich erkannt, dass es Yalla ist.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben so alt gefühlt.
Ja.
Aber weißt, diese ganzen Wörter, die hört man dauernd.
Ja.
Man guckt ja auch vielleicht mal jüngere Streamer oder was und die benutzen das und denkt sich so,
wow.
Ja, so grob, ne, hat man ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Aber was ist das eigentlich genau? Es ist irgendwie ein Ausdruck von Freude, okay, aber ne? Und das war schon ganz interessant, die Liste.
Ja,
ich habe viel gelernt.
Das stimmt. Ich meine, ich kenne das tatsächlich lustigerweise. Ich lese sehr viel auf Englisch. Geschichten, Romane im Prinzip lese ich auf Englisch.
Fanfiction,
genau. Und da habe ich es tatsächlich auch oft, dass ich so englische Wörter, ich weiß nicht hundertprozentig, was die heißen, aber ich kann mir dann aus dem Textzusammenhang erschließen, was das so bedeutet. Und bin dann oft so, dass ich überlege mir nicht das deutsche Äquivalent, sondern ich merke mir, okay, das ist das Wort, was dieses Gefühl beschreibt.
Genau.
Und dann habe ich oft so, dann kann ich das gar nicht beschreiben, was das bedeutet.
Das gibt es ganz oft.
Ja,
man hat so ein Sprachgefühl, ne?
Genau.
Weiß schon, was das Wort bedeutet, aber wenn man gefragt wird, was das auf Deutsch heißt,
dann
ist das so, na, das ist so was Positives, wenn man irgendwie in den und den Situationen ist das so eine positive Rückmeldung zum Beispiel.
Genau. Und bei englischen Wörtern habe ich das, aber bei diesen neuen Sachen wie Mashallah, Yalla, keine Ahnung, da habe ich kenne diese Worte, ich habe die ja schon gehört, aber da habe ich kein Gefühl dafür, was die eigentlich bedeuten.
Was ich am interessantesten fand, was waren die beiden Wörter? Es gibt nämlich zwei Wörter, die fast gleich klingen und ich dachte immer, das wäre das gleiche Wort, die werden aber ganz unterschiedlich benutzt und jetzt ergibt das Sinn. Das war für mich sehr verwirrend.
Warte,
ich hole
die Liste raus. Yalla und Walla.
Walla und Yalla, genau. Ich dachte immer, das ist das Gleiche. Und ich war sehr verwirrt, weil das in allen Situationen benutzt wird. Aber in Wirklichkeit sind es zwei unterschiedliche Dinge.
Genau. Wir erklären jetzt nicht, was die heißen.
Doch, erklär, was die heißen. Vielleicht interessiert das Leute.
Okay.
Unser Publikum ist teilweise genauso alt wie wir.
Stimmt. Also für die Leute, die es nicht wissen und für die, die es wissen und sich denn jetzt gerade über uns lustig machen. Also laut meiner ChatGPT-Liste heißt Walla bedeutet ich schwöre. Und Yalla bedeutet, ist so ein Aufruf zu los geht's oder komm her, beeil dich. So eine Aufforderung im Prinzip. Yalla und Walla. Jetzt weiß ich auch, warum unser Nachbarsjunge immer Yalla schreit, wenn er
Fußball spielt.
Ja. Er macht sich selbst, der feuert sich selbst an wahrscheinlich.
Aber das macht, also ich fand es erstens interessant, da haben wir vorher schon drüber geredet, dass in unserer Jugend ganz viel Anglizismen benutzt wurden. Englisch war da die coole Sprache quasi.
Ja, ja.
Und jetzt sind es, ich weiß es auch nicht genau, wo die Begriffe herkommen. Ich würde auch schätzen, so türkischstämmig eher so.
ChatGPT hat gesagt, kommen Begriffe aus dem Arabischen, Klammer auf, aber auch Türkisch, Kurdisch und Bosnisch.
Okay, alles mögliche ein bisschen. Naja gut, es ist aber voll cool, so multikulturell.
Ja, man merkt voll den Einfluss einfach, jetzt so die letzten Jahre, keine Ahnung, die letzte Generation so bewegt hat oder die jetzige Generation so bewegt. Ne?
Ich bin da immer ein Fan davon, wenn erstens die Sprache sich ausbaut, damit es einfach neue Sachen gibt, die halt, weißt du, oft haben halt so neue neue Wörter, die andere Wörter ersetzen, aber vom Gefühl her, wenn man genau hinguckt, doch nochmal so eine ganz eigene Nische an Bedeutung.
So eine Konnotation, die einfach, ich finde, also ein Wort, was ich ja echt irgendwie cool finde, ist Fitner. Fitner habe ich jetzt gelernt, das ist, wenn jemand, oder generell Fitner bedeutet, glaube ich, Streit oder Konflikt im größeren Sinne. Und irgendwie finde ich ein schönes Wort.
Mhm.
Das ist,
Und ich finde es eben auch cool, wenn so Sachen, weißt du, wenn es so kürzere Sachen gibt, sowas Vereinfachendes, was man so rausrufen kann.
Beispiel.
Fuck.
Fuck, ja, okay.
Ja, jetzt so in meiner Generation,
für,
weißt du?
Ja, gut, für uns. Bro.
Bro ist auch gut, ja.
Yo, Bro. Ja, man merkt, wir sind älter.
Weil ich schätze mal, Mist wäre im Deutschen auch was, das sehr kurz ist, das man so rausrufen kann. Aber das ist halt wieder vom Gefühl her was ganz anderes wie Fuck.
Ja, das stimmt.
Das ist einfach nicht so stark. Mist ist viel leichter wie Fuck.
Ja, weißt du, was das Lustige ist? Das gibt es auch, also dieses gleiche Phänomen gab es für mich auch so kleinkulturell, wenn man es so nennen kann, als ich nach Bayern gekommen bin.
Ja.
Weil für mich ist so ein Ausdruck, der alles und nichts sagen kann, ist passt schon.
Ja, klar.
Das habe ich voll übernommen in meinen Sprachgebrauch, dass es so passt schon.
Bayerisch ist eine sehr faule Sprache, eine sehr effiziente Sprache.
Passt schon kann auch alles bedeuten.
Es ist auch so gay. Gay ist auch super. Also gell, aber im Bayerischen wird das schon...
Ah, okay, jetzt weiß ich, wo du bist.
Ja, ja. Ach so, ja, ja. Nee. Das ist immer... Gay ist im Grunde so ein ganz, ganz starker Bekräftigungswort, das immer zu allem passt.
Okay.
Oder fei. Das ist mein Lieblingswort im Bayerischen.
Fei. Aber das benutzt du nie.
Ja, weil ich mit dir... Wann rede ich denn Bayerisch?
Das stimmt.
Aber wenn ich sage, das ist fei gut.
Ja, stimmt, du redest immer nur mit deiner Mutter.
Genau.
In deiner
und
Familie
selbst,
redest du manchmal
ich
glaub, so.
Ich glaube, selbst mit meiner Schwester und meiner Mom rede ich mittlerweile so ein eingehochdeutschtes Bayerisch, glaube ich, so ein bisschen.
Kann sein.
Aber fei ist so ein geiles Wort, weil fei bedeutet so wahnsinnig viel und es sind einfach drei Buchstaben. Weil wenn ich sage, das ist fei gut, also das ist fei gut, es gibt auch keine hochdeutsche Übersetzung dafür, dann heißt es im Grunde, mir ist bewusst, dass du anderer Meinung sein könntest, aber ich werde sie nicht akzeptieren, weil das ist eindeutig und endgültig.
Okay. Ich hätte das jetzt tatsächlich als jemand, der das Wort nicht kennt, im Kontext schon, das ist schon gut, das passt schon.
Nee, gar nicht, ganz im Gegenteil.
Okay, aber gut zu wissen.
Das geht fein, nicht so.
Okay. Ja, für mich ist das ein typisches Füllwort. Wär das für mich, weißt du, das ist so, ich hätte gar nicht gewusst, dass das eine Bedeutung hat. Aber
ja, nee, das ist
Sprache
richtig.
Sprache ist sowas, ich finde Sprache schon faszinierend. Ich wünschte, ich hätte auch nur einen Ansatz von irgendwie ein Gefühl für Sprache, so ein, weißt du, ich würde gern mehr Sprachen können. Ich würde gern irgendwo mich damit beschäftigen, aber ich bin leider echt schlecht darin, irgendwie mit anderen Sprachen irgendwie umzugehen, irgendwie zu lernen auch andere Sprachen. Ich habe so oft versucht, andere Sprachen zu lernen oder zumindest mal anzufangen, hab nie durchgehalten.
Mhm.
Naja. Schade.
Ich habe jetzt die letzten Tage noch ein junges Menschending gemacht. Ich bin jetzt
total hip
wieder.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du andere junge Sachen, Menschensachen gemacht hast. Was denn?
Ich habe nämlich einen TikTok-Account gegründet, angefangen, gestartet.
Deine neue Obsession.
Ja, es macht schon Spaß, muss ich zugeben. Also ich habe jetzt, verwerte ich einfach meinen alten Content nochmal und mache aus meinen Faktenvideos aktuell kleine Shorts, die ich quasi dann poste.
Mhm. Auf TikTok.
Und auch auf YouTube als YouTube-Shorts.
Und so
auf
Instagram.
Weißt du, ich mache halt irgendwie seit Jahren YouTube. Das ist nichts Besonderes mehr. Aber TikTok ist irgendwie so neu und frisch und hat so viele interessante Mechaniken, wo ich mir denke, ach, das ist eigentlich clever. Also so aus Creator-Sicht. Das finde ich ganz cool zurzeit. Das macht schon Spaß.
Mhm. TikTok ist wahrscheinlich aber auch was eigentlich schon wieder alt ist. Ja, wir sind jetzt einfach in dem Alter, ne?
Für mich ist es noch neu.
Ja, genau. Wir sind jetzt in dem Alter, wo unsere Eltern waren, als sie dann irgendwann mal ein Handy gekriegt haben und wir uns, also und alle sich gedacht haben, ja mein Gott, hast du jetzt halt auch ein Handy, endlich nach Jahren.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir sind natürlich als Millennials, werden wir jetzt natürlich so ein bisschen die neuen Boomer, ist eh ganz klar. Und wir haben keine Connection mehr zur Jugend und sowas, verlieren wir. Ist auch alles ganz normal und so. Aber wir, also jetzt wir, ne? Ich will nicht für die ganze Generation sprechen. Mhm. Aber wir sind nicht so technologiefeindlich und innovationsfeindlich und...
Aber ist das unsere Generation?
So, ich sage, ich rede nur von uns beiden. Ich rede nicht von unserer Generation. Aber ich meine jetzt im Vergleich zu den Boomern, während wir jung waren, weißt du?
Ja, gut.
Wir sagen nicht dieses neumodische Zeug. Wir sagen das aus Ironie, ne? um Boomer zu parodieren. Aber
ganz ehrlich, wir wissen auch nicht, was die heutige Jugend eigentlich...
Ich habe mich damit auseinandergesetzt.
Wie die uns sehen, so.
Ach so, wie die uns sehen. Nee, da hast du recht. Ich glaube, mittlerweile sind Millennials wirklich so cringe.
Red mal kurz weiter, ich muss mal kurz was aufräumen.
Ja, die Katze hat wieder randaliert. Ich glaube, aus der Sicht von wirklich jungen Menschen, vielleicht hören ja sogar ein, zwei zu, unter 20-Jährige. Ich glaube, das ist schon ziemlich cringe, wenn wir irgendwie von ChatGPT uns irgendwelche Jugendwörter erklären lassen und so weiter. Das ist eh ganz normal. Also ich meine, das muss ja auch so sein. Das wäre ja weird, wenn es anders wäre. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir... aber weißt du, ich jetzt wirklich nicht, wir jetzt glaube ich wirklich nicht, aber unsere Generation ist schon so von wegen so, ja, diese Jugend mit ihrem Brainrot-Content und so weiter, weißt du? Hm. Das macht schon alles schlecht irgendwie, so dieses Skibidi-Toilet, dieses TikTok-Kurzformat, alles ist schlecht fürs Gehirn und die werden ja so dumm. Das ist genau der Bullshit, den die alten Leute damals auch zu unserer Zeit gesagt haben.
Ja. Die gucken jetzt nur noch Fernsehen. Früher hat man noch Bücher gelesen.
Ja, genau. Und diese Videospiele.
Ja,
aber da will ich, also ohne Scheiß, junge Menschen da draußen.
Die drei, die uns hören.
Ich verstehe vollkommen, dass wir Millennials mittlerweile alte Cringies sind. Aber, also schon allein, dass ich cringy sage, aber ich möchte gefälligst den Respekt, den unsere Generation verdient haben, dass wir Videospiele vom absoluten, obszönen, dreckigen, vorurteilbelasteten Missstand zu einem absolut durch alle rein durch akzeptierten kulturellen Phänomen gemacht haben. Das haben wir aufgebaut mit unseren eigenen Daumen am Controller.
Okay, ja. Ja, also, ja.
Was wir ertragen mussten als junge Gamer damals, ne, an Vorurteilen, an Ausgrenzung und so weiter.
Das ist lustigerweise auch immer noch in meinem Kopf drin. Also ich hatte ja nicht das Glück, so wie du. Du hattest ja viele Freunde, die auch videospielaffin waren und auch eine Familie, glaube ich, die da einigermaßen offen
ist. Nee, überhaupt nicht.
Ach so, okay, ja. Ja, es hört sich immer so an, aber bei mir war es halt wirklich so, meine Eltern, glaube ich, konnten damit nicht so richtig was anfangen. Für die war das so Kinderspielzeug, also so in die Richtung ging es, ne? Und ich hatte keine Freunde, die überhaupt nur irgendwas anfangen konnten mit Videospielen. Und zwar wirklich, bis ich studiert habe, nicht. Ich war immer in so Gruppen, die haben mit Videospielen überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich war da immer der Außenseiter. Und deswegen habe ich das auch immer nicht so kommuniziert, dass ich Videospiele spiele. Und bin auch, also ich merke das heute noch so, dass wenn dieses Thema angesprochen wird oder so, dass ich da zurückhaltend bin mit anderen Leuten, die ich nicht kenne, die ich nicht einschätzen kann, über Videospiele zu reden. Das ist ganz bescheuert. Mhm. Dabei ist das eigentlich so ein Mainstream-Ding heutzutage. Und ich bin jedes Mal, wenn ich irgendwo am Rande mitbekomme, dass Kollegen über die neue PlayStation reden, bin ich immer so,
Ja.
Es ist furchtbar.
Aber ich kenne das tatsächlich leider auch immer noch so in mir drin, dass ich so ein Gefühl habe, von wenn ich neue Menschen kennenlerne, dass ich da eher nicht drüber rede, über das Thema.
Ja, ja.
Ich habe leider gerade einen Frosch im Hals. So, aber ja, genau, so ist das eben.
Aber jetzt lassen wir es hier raus, jetzt reden wir hier über Videospiele.
Genau, das glaube ich. Deswegen hat wahrscheinlich jeder Millennial im Universum Podcast, weil jetzt kann man endlich offen drüber reden, was man so viele Jahrzehnte lang verstecken musste vor der Öffentlichkeit. Ja. Weil sonst war man ein Amokläufer, instant quasi, wenn man Sims gespielt hat.
Lustigerweise ist diese Phase so ein bisschen, die war für mich gar nicht so relevant. Deshalb, also... Ich verbinde mit Videospielen, also was Vorurteile angeht, tatsächlich viel mehr, das spielen doch nur Kinder,
ja,
als Killerspiele. Das war bei mir gar nicht so relevant. Also das ist bei mir im Kopf gar nicht so verankert als so, die bösen Killerspiele.
Doch, also in meiner Familie vor allem, von meiner Mom aus, war das sehr großes Thema, dass das sehr schädlich ist für junge Menschen. Und
dann lieber Schüsslersalz.
Entwicklungshemmend und alles Mögliche. Deswegen.
Ah, ja.
Aber ich glaube, weißt du, es hat so ein bisschen dazu beigetragen, diese Reglementierung, dass ich mehr Freunde hatte. Mhm. Weil wir waren halt dann immer so eine Gruppe von 3-4 Leuten oder je nachdem, wie viel gerade Zeit hatten. Und dann waren wir halt alle bei mir und haben 2 Stunden gezockt, weil das war so das Maximum, dass wir zocken durften. Und dann mussten wir rausgehen. Und dann sind wir halt zu dem nächsten Freund und haben da sein Limit, das der hatte, abgezockt. Mhm. Und dann sind wir weitergezogen zum nächsten. Und so hat das ganz gut funktioniert. Ich soll nicht immer auf den Tisch hauen.
Ja, das hat man nämlich.
Na gut. Das musste raus. Mhm. Naja, wir haben aber auch, um heute wirklich alle Generationen abzudecken, nicht nur Themen für junge Leute dabei, sondern auch etwas sehr, sehr Boomeriges. Wir haben uns nämlich...
Ja, okay, ich habe mich schon gefragt, ob du darauf hinaus willst, aber ja, okay. Wir haben uns Sparkling Banana Drink Zero Sugar, so eine Dose gekauft mit der Minions-Franchise drauf.
Genau.
Also Minions, das ist wirklich Boomer-Shit.
Das ist so Boomer-Humor.
Das ist fürchterlicher Boomer-Shit. Das Lustige ist, ich habe nie was davon gesehen.
Ich auch nicht.
Ich kenne das nur im Zusammenhang mit Boomern, die denken, sie wären lustig.
Genau. Ich kenne das auch nur von Boomer-Memes quasi. Die irgendwie die ganze Zeit irgendein Minion-Zeug posten.
Ja.
Und ich denke mir so, holy shit. Ich hab die Minions auch wirklich immer nur so als billige Rayman-Rabbit-Kopie wahrgenommen. Keine Ahnung, was die eigentlich so machen und aus welchem Film die überhaupt kommen.
Die haben eigene Filme, oder? Ich habe keinen Plan.
Aber ich glaube, die sind irgendwie in irgendeinem Film die Handlanger von irgendwem oder so eigentlich ursprünglich.
Mhm. Wir müssen hier schon wieder Katzen abwehren.
Ja,
das ist wirklich
immer.
Unglaublich, ey.
Ja.
Na, jetzt geht er weg. Okay.
Gut. Naja, auf jeden Fall ist das Interessante an diesen Getränken, dass das quasi Limo ist, aber ja, mit Bananengeschmack.
Also wir müssen ganz ehrlich sein. Wir haben hier jeweils eine Dose vor uns stehen. Wir hatten aber tatsächlich 3 Dosen gekauft und haben gestern schon mal probiert. Und es ist problematisch.
Also
es ist vielschichtig.
Es war gestern schon so und heute wird es genauso sein, dass ich den ersten Schluck jetzt auch gerade tatsächlich eigentlich irgendwie ganz geil finde. Weil es schmeckt irgendwie, es riecht voll wie so Chili-Bananen.
Es riecht voll nach Chili-Bananen.
Voll
das
ekelhaft.
Ist wirklich krass.
Und es schmeckt eigentlich echt ganz cool, würde ich sagen. Es schmeckt so wie, weißt du, dieser typisch chemische Bananengeschmack. Wie so ein billiger Bananenjoghurt schmeckt, der noch nie in seinem Leben eine echte Banane gesehen hat. Ne? So schmeckt es, was ja eigentlich ganz gut ist, finde ich. Aber das Problem ist, dass das Zero Sugar ist. Und zwar eins von der wirklich ekelhaften Sorte.
Ja.
Am Anfang geht es noch, aber je mehr man trinkt, desto intensiver wird dieser komische Süßstoffgeschmack und
mich erinnert dieser Süßstoffgeschmack ganz stark an dieses, was man eine Zeit lang in war als als Zuckerersatz. Wie hieß denn das?
Ingwer als Zuckerersatz?
Nicht Ingwer.
Stevia?
Stevia, genau. Stevia. Das erinnert mich an Stevia-Geschmack. Aber vielleicht ist es auch einfach nur grundsätzlich Süßungsmittelgeschmack, den das hat. Es ist auf jeden Fall echt eklig.
Der
leider.
Ist viel zu krass und wirklich ekelhaft.
Mm. Ja. Aber trotzdem haben wir uns den jetzt für den Podcast aufgehoben und werden den jetzt trinken.
Natürlich. Sparkling Candy Can Sparkling Banana Drink Zero Sugar Minions. Ist auch ein Name, der so schön von der Zunge geht.
Wach. Naja, okay.
Gut.
Hätten wir das auch.
Da muss ich wirklich, ne, ich weiß schon, Werbepartnerschaft hin oder her, holy, sehr positiv hervorheben. Wenn ihr da mal bestellt, immer mit dem Code LSBR oder LSBR10, wenn es eure LSBR für eure erste Bestellung, LSBR10 für jede weitere Bestellung, weil das sind ja auch Eistees ohne Zucker, aber die sind tatsächlich einfach echt geil. Und das ist halt wirklich cool.
Ja.
Also mich erinnert Holy immer so ein bisschen an so alten Krümeltee, nur in besser und ohne Zucker. Und das ist das Coole dran.
Ich kann es gar nicht sagen, ob das mich an... Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich meine, in diesem Projekt ist ja Holy kein Werbepartner, von daher kann ich sagen, und es ist auch nur für mich so, weiß nicht, wie es dir geht. Aber wir haben ja relativ viele Holys zu Hause einfach durch diese Werbepartnerschaft und trinken die auch relativ regelmäßig. Und das nach einer Zeit blenden sich die ganzen Geschmacksrichtungen alle so zusammen für mich. Weißt du, was ich meine? Also die sind schon auch unterschiedlich, aber das ist irgendwie nicht mehr so, dass ich sage, oh ja, der und oh, das ist der Geschmack. Das ist alles so ein Geschmack.
Ich muss dir leider beichten, dass ich dir immer so die Reste zusammenmische.
Ach.
Immer so die paar Brösel aus der Dose und aus der Dose. Naja.
Ja, da haben wir es. Das wollte ich aus dir rauskitzeln, das habe ich gewusst.
Wenn die halt keine ganzen Portionen mehr ergeben. Ich sammle dann die Reste immer in so einem Holy-Portionslöffel und dann irgendwann lohnt es sich und dann wird dann eine neue Portion draus.
Naja, immer noch besser als dieses Minions-Getränk.
Naja. So ist das. So, wollen wir heute auch noch über Videospiele reden eigentlich?
Ja, ich wollte gerade sagen, genug Getränke-Bashing.
Getränk-Bashing.
Ja. Also lustigerweise, ja, gerne. Ich habe nichts beizutragen. wie in jedem Podcast. Es tut mir leid. Aber ich habe jetzt tatsächlich angefangen, Baldur's Gate 3 zu spielen.
Mhm.
Ich bin jetzt...
Wieder?
Mal wieder.
So wie jeden Monat, basically.
Nein. Aber ich habe ja schon 3, 4, 5 Mal angefangen.
Ja.
Und ich habe jetzt wirklich den festen Entschluss, jetzt doch mal durchzuspielen mit meinem Paladin, Drow, Dark Urge Charakter. Und ich bin jetzt fast an dem Punkt, wo ich immer aufgehört habe. Also bald beginnt das unerforschte Territorium.
Ja, das wird cool.
Ich bin gespannt.
Es passiert noch viel Cooles. Vor allem spielst du ja eben Dark Urge Charakter in gut. Da passieren sehr viele, sehr coole und interessante Sachen. Da bin ich sehr gespannt. Vor allem, weißt du, ich muss immer wieder mir verdeutlichen, dass du noch nie im Underdark warst. Du warst noch nie im zweiten Kapitel und so weiter und so fort.
Ich war noch nie in einem Goblin-Lager.
Ja, aber gerade, finde ich, im Underdark und im zweiten Kapitel verändert sich das Spiel so stark irgendwie. Mhm. Und das dritte Kapitel ist dann nochmal ganz was anderes. Mhm. Also ich hatte mir mehrfach, musste ich mir so ein bisschen in Erinnerung rufen, was schon alles passiert ist, weil ich gar nicht glauben konnte, dass das ein Spiel ist, so ungefähr, weißt du? Und da bin ich, das ist cool. Ja, finde ich gut, dass du das jetzt spielst und hoffentlich kommst du weit. Du hast ja jetzt eine Woche Urlaub.
Ja, ich habe jetzt eine Woche Urlaub und deswegen bin ich jetzt auch schon so weit nach 2 Tagen, dass ich an dem Punkt bin, wo ich aufgehört habe. Ich bin jetzt schon wieder bei 40 Stunden. Also gut, es lief heute Nacht durch irgendwie, weil ich eingepennt bin.
Ja.
Da sind 10 Stunden jetzt nochmal draufgekommen.
Du bist eigentlich bei 30 Stunden.
Ja, aber ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, wo mich das hinführt. Aber deswegen kann ich über aktuelle Spiele nicht reden, weil ich darf nichts anderes anfangen, solange ich Baldur's Gate spiele, weil sonst spiele ich Baldur's Gate nicht weiter.
Ja.
Das ist schon immer ein Commitment, das überhaupt zu starten.
Ja, naja. Haben wir letztes Mal von Doom the Dark Ages geredet? Ich glaube nicht, oder?
Weiß nicht.
Ich glaube, ich habe Doom angerissen, aber ich habe Doom the Dark Ages nach Release relativ flott durchgespielt und finde es ziemlich cool.
Okay. Also wir haben auf jeden Fall über ein Doom geredet. Ich weiß aber nicht, ob über Dark Ages.
Nee, ich glaube eher noch nicht. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, da war es noch nicht erschienen. Aber auf jeden Fall finde ich das ganz cool. Also das macht mir auch wirklich Spaß. Aber ich muss schon sagen, für mich ist und bleibt Doom 2016 so das beste Doom überhaupt. Selbst besser als die Original-Doom-Teile. Trotz aller Nostalgie. Ich finde, 2016 hat so on point getroffen, das Ganze. Und id Software hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass die sich in jedem Doom so ein bisschen neu erfinden. Jedes Doom soll sich ganz anders anfühlen, ganz anders spielen. Und das finde ich cool und respektabel. Aber ich persönlich hätte tatsächlich lieber einfach so ein More of the Same Nachfolgersystem gehabt. Weißt du, so Doom 2016 und dann Doom Eternal, eigentlich das gleiche nochmal. nur noch größer und krasser. Und dann kommt das nächste, das einfach alles hat, was der Vorgänger hat, nur noch mehr und noch krasser. Weißt du, so Vorgänger, das gibt es ja auch, solche Nachfolger, die einfach auf dem, was schon da ist, aufbauen und das noch krasser und besser und größer machen. In dem speziellen Fall hätte ich persönlich lieber das gehabt, tatsächlich. Mhm. Aber trotzdem, alles drei coole Spiele auf ihre eigene Art und Weise. Aber ich muss eben sagen, Doom Eternal hat mich einfach komplett überfordert, weil so schnelles, krasses Action-Gameplay ist, das mir zu viel. Und Dark Ages ist schon cool. Aber ich finde, 2016 war cooler.
Das ist schon lustig. Ich habe mir gerade drüber, also ich habe ja schon mehrfach gesagt, Shooter, gerade First-Person-Shooter sind gar nicht meins. Und ich habe mir gerade so gedacht, okay, aber was soll schon groß geändert worden sein? Ist immer noch ein First-Person-Shooter. Ich meine, man hat verschiedene Waffen, die verschiedenartig Schaden machen und läuft durch irgendwelche Level und ne, whatever. Da gibt es einfach keine großen Unterschiede in meinem Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, ich habe einfach zu wenig Ahnung davon, weil wenn ich jetzt über sowas wie EDF nachdenke, könnte man auch sagen, dass der Fünfer und der Vierer ja im Prinzip das Gleiche ist, aber es ist massiv absolut nicht das Gleiche, weil sie den Wingdiver, den ich immer gespielt habe, einfach, da haben sie eine kleine Änderung gemacht, die mir das komplette Spiel versaut hat. Mhm. Ja, so muss man es vielleicht dann sehen.
Allein, dass das Energiemanagement von Wingdiver verändert wurde, verändert alles.
Ja, ja.
Das ist wirklich so, ja. Du musst dir das bei Doom wirklich auch so vorstellen, ne? Das sind alles drei schnelle Action-Shooter mit großen Gegnermengen und Geballer und Gemetzel. Hm. Aber im Endeffekt musst du dir das so vorstellen, dass du mehrere Fähigkeiten, mehrere Optionen hast, wie du die Gegner besiegst, und dadurch musst du deine Ressourcen managen, weil je nachdem, wie du die Gegner besiegst, droppen die unterschiedlichen Loot. Oh. Und du musst quasi gucken, habe ich noch Munition? Nee, dann muss ich jetzt den mit der Kettensäge töten, weil dann droppt der Munition. Den nächsten sollte ich dann lieber mal mit einem Glory Kill töten, weil dann kriege ich wieder ein bisschen Health. Ich nutze jetzt am besten gegen die Gruppe da mal einen Flammenwerfer, weil dann droppen die ein bisschen Rüstung. Und so funktioniert das.
Ah,
das ist quasi
okay.
So ein bisschen wie Survival-Horror oder sowas. Ja, es ist so
ein Puzzle, letztlich.
Es ist ein sehr starker Ressourcenmanagement-Fokus, mhm. Aber so innerhalb von Sekunden, weißt du? Das ist nicht so, wie viel Heilkräuter habe ich denn noch irgendwie in meiner Bank? Aha, noch drei, dann benutze ich jetzt mal eins. Sondern das ist wirklich so, in Bruchteil einer Sekunde triffst du Entscheidungen, was du jetzt gerade brauchst und was du jetzt gerade machst, damit du nicht stirbst.
Deswegen mag ich es nicht. Ja.
Das ist gerade in Doom Eternal eben sehr stark im Zentrum und das hat mich auch fertig gemacht. Das gibt es in allen Doom-Teilen, aber ich finde, Doom Eternal ist da der krasseste und schnellste. In Doom Eternal hätte ich wirklich so gerne eine Spielgeschwindigkeit-Runterdrossel-Funktion gehabt. Ich bin einfach, glaube ich, zu alt für den Scheiß. Ich war, glaube ich, noch nie so für schnelles, actionreiches Gameplay zu haben eigentlich. Mhm. Und das überfordert mich.
Mhm. Ja, gut, verstehe ich voll. Wie gesagt, mein Lieblingsspielart ist, glaube ich, immer noch rundenbasiert.
Ja,
rundenbasiertes
bei mir
Campen.
Auch.
Und wenn's Echtzeit ist, dann ist schon immer ein bisschen schwierig. Immer mit Arbeit verbunden, sich da reinzufinden. Das Problem ist halt bei mir auch voll, wenn ich ein Spiel spiele, was Echtzeit ist, dann und ich bin gestresst,
ja.
Vergesse ich
alle
komplett.
Knöpfe.
Ja, ich vergesse komplett, welche Knöpfe zu drücken sind. Also das ist sehr schlecht, vor allem in der Ära, wo es so Quicktime-Event-mäßig viele Spiele waren, war ganz schlecht für mich, weil da ist so diese Aufforderung, innerhalb von Sekunden einen bestimmten Knopf zu drücken. Ich kann mir ja auch nicht merken, wo welche Knöpfe auf welchen Controllern sind. Wo ist das X beim PlayStation-Controller? I don't fucking know. Das ist, ne, keine Ahnung. Und das war eine schlimme Zeit für mich, die Quicktime-Event-Zeit. Zum Glück ist sie vorbei.
Quicktime-Events. Ja. Die mochte, glaube ich, auch wirklich niemand.
Ja.
Die war eine Zeit lang so ein bisschen so ein frischer Wind, ne? Aber ganz schnell wurde der frische Wind modrig. Das war, plötzlich hat er nach Fisch gerochen. Das war irgendwie sehr schnell nicht mehr cool. Aber zum Glück wurde es ja dann auch relativ gut schnell wieder entfernt. Ja, gibt es eigentlich kaum noch.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch eigentlich keine oder fast keine Spiele mehr, die noch Quicktime-Event, also vor allem alte Quicktime-Events sowieso nicht mehr, aber auch so die neueren Varianten gibt es kaum noch, glaube ich.
Ich kann mich noch erinnern, Resident Evil 4 auf dem GameCube, der Bosskampf gegen Krauser, ist eine reine Quicktime-Event-Cutscene, die ultra schwer war. Also wirklich ultra schwer. Ich bin bin da so oft gestorben, das hat mich fix und fertig gemacht. Mhm. Und tatsächlich, ich glaube schon bei der PlayStation-Umsetzung, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt Resident Evil 4 auf modernen Konsolen spielt, dann haben die den sehr viel einfacher gemacht, weil ab jetzt gibt es erstens immer die gleiche Abfolge von Tasten und ich glaube, es gibt nur noch 2 Tasten, die man drücken muss, anstatt irgendwie... Ich 15. weiß es nicht mehr. Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es ist lange her, dass ich wirklich die Original GameCube-Version gespielt habe. Aber in meiner Erinnerung waren das irgendwie 85 verschiedene Tastenkombinationen, die immer random durchgewürfelt werden. Und man hat einen Bruchteil einer Sekunde, um das zu drücken.
Lustigerweise ist ein Spiel, also weiß ich nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber ich würde das fast da einordnen, was gerade so ein bisschen sehr beliebt ist und lustigerweise auch in die Quicktime-Richtung geht. Die Claire Obscur.
Das wird
man schon auch sagen. Es ist eigentlich, also hat so Quicktime
kann man Elemente, so sagen. Ne?
Ja. Das ist schon lustig.
Ich glaube, der große Unterschied da ist, dass in den Runden, also ganz kurz zur Erklärung, wir haben ja schon öfter darüber geredet, aber das Spiel hat rundenbasierende Kämpfe und sowohl wenn die Gegner angreifen, als auch wenn man selber angreift, kann man im richtigen Moment die richtigen Tasten drücken und dann kriegt man Vorteile. Mehr Schaden oder verhindert Schaden oder man kann sogar kontern. Aber das Interessante daran, deswegen funktioniert es, glaube ich, ist, dass die Gegner alle immer ihr typisches Angriffsmuster haben und man lernt die Gegner kennen und dann wird schon fast eher so Dark Souls-mäßig, fast schon so ein Rhythmusspiel, weißt du? Das ist nicht so, dass du random irgendwelche plötzlich Knöpfe drücken musst, die dir angezeigt werden, sondern du weißt halt, der Gegner macht jetzt hier wusch, wusch, kurze Verzögerung, wusch, 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 wusch. Und wenn du den kennst, weißt du das. Und dann machst du halt Konter, 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 Konter. Und dann hast du den perfekt gekontert und machst einen Gegenangriff. Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Das ist eher so ein Rhythmusspiel tatsächlich, würde ich sagen. Ich meine, technisch gesehen könnte man sagen, dass Guitar Hero komplett nur Quicktime ist mit einem weirden Controller.
Ja, wo hört Quicktime auf und wo
beginnt Rhythmusspiel?
Wo beginnt Rhythmusspiel? Ist eine gute Frage, ja. Naja. Aber wir sind abgekommen.
Doom the Dark Ages.
Dark Ages, ja. Hast du es durchgespielt?
Ja, klar. Okay. Ich bin durch. Ich habe auch schon. Mehrere Level oder ja, ich bin auf Completionist-Tour so ein bisschen und sammle die ganzen Collectibles noch und so weiter. Es gibt ein paar Sachen, die mir, weil halt eben alle drei Doom-Teile, die neuere Trilogie so unterschiedlich ist, gibt es ein paar Aspekte, die mir an Doom The Dark Ages sehr gut gefallen, besser als in den Vorgängern und ein paar, die ich echt vermisse und die ich wirklich schade finde. Ja, was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, dass tatsächlich The Dark Ages sehr viel Accessibility-Optionen hat. Die hätte ich damals gebraucht, weißt du? Doom 2016 und Doom Eternal haben mich jetzt eh schon trainiert. Ich bin jetzt mittlerweile okay geworden in schnellen, actionreichen First-Person-Shootern. Konnte ich ja noch vor ein paar Jahren überhaupt nicht spielen. Und ich bin jetzt ganz okay geworden. Und jetzt hat The Doom The Dark Ages zum Beispiel einen Regler für die Spielgeschwindigkeit tatsächlich. Jetzt könnte ich die Spielgeschwindigkeit auf 50% stellen, was viel angenehmer für mich wäre. Jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt passt schon. Aber gut, dass es das jetzt gibt, ist cool, weil ich glaube, dass das wirklich vielen Leuten auch den Einstieg erleichtern kann. Weil, ja, wie gesagt, Eternal hat mich komplett kaputt gemacht. Konnte ich auch nur auf super easy durchspielen und selbst da bin ich öfter gestorben. Gerade gegen Ende.
Ja.
Aber gleichzeitig hatte zum Beispiel der erste, und das fand ich eigentlich sehr cool, so einen Arcade-Modus. Nachdem du ein Level geschafft hast, wurde der freigeschaltet und dann konntest du quasi dann nochmal so durchspeedrunnen und eine Highscore aufstellen mit so Multiplikator, bla bla bla. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Also gerade das erste Level habe ich da gegrindet wie blöd, um immer besser aufzusteigen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und sowas hat jetzt The Dark Ages gar nicht mehr. Und der zweite Teil hatte so eine Homebase, wo du so deine Collectibles aufstellen konntest, die du erkunden konntest, wo es ganz viel zu entdecken gab. Sowas gibt es auch nicht mehr. Dabei wäre das im Spiel sogar angelegt eigentlich. Und
aber das verkaufen sie nach.
Ja, vielleicht. Und der erste Teil hatte auch so eine Snap-Map-Funktion, dass so fangenerierter Content erstellt werden konnte. Einfach unendlich viel neuer Content, basically. Sowas gibt es alles nicht mehr. Es ist wirklich nur noch straightforward die Story. Das fand ich ein bisschen schwach tatsächlich.
Also keine Empfehlung von dir.
Na doch, also das sind so die negativen Aspekte. Aber wie gesagt, viele Sachen haben mir auch gefallen. Das Doom-Universum wird sehr stark erweitert. Man ist nicht mehr auf Erde und Mars unterwegs oder sowas, aber in sehr vielen anderen interessanten Welten und neuen Dimensionen und so weiter. Es geht sehr stark in Lovecraft-Horror. Es gibt ein paar Level, die sind schon fast eher wie schnelle, actionreiche Psycho-Horror-Walking-Simulator oder sowas. Also das ist cool tatsächlich. Aber ja, es ist so ein Mixed Bundle für mich. Ich finde sehr viel sehr gut und sehr viel finde ich schade, dass zurückgelassen wurde aus den Vorgängern. Mm. Aber insgesamt schon gut, schon wirklich gut.
Mm. Ja. Kaufempfehlung von dir.
Genre-Fans greifen zu. Okay. Das ist halt ein schneller, brutaler Action-Shooter, weißt du? Ich glaube, wer das mag, der wird auf jeden Fall seinen Riesenspaß haben mit Dark Ages und wer das nicht mag, könnte sich jetzt dank der Accessibility-Optionen mal rantrauen, aber wenn es einem keinen Spaß macht, macht es einem, glaube ich, keinen Spaß.
Okay.
Habe ich das eigentlich beim letzten Mal erzählt? Ich glaube nicht, die Information habe ich ausgelassen, dass ich mich ja schwer getan habe, überhaupt in Doom auch 2016 reinzukommen, weil es mir zu schnell war und ich es irgendwie nicht gecheckt habe, bis ich dann mal super bekifft war. Super high, aber ja, wirklich. Stimmt, ich habe mich ordentlich weggeballert und habe dann Doom gespielt und plötzlich war ich richtig gut. Wirklich richtig
aber
gut.
Aber vielleicht dachtest du auch nur, dass du richtig
ja,
gut
ja, aber ich habe es halt
bist.
Wirklich geschafft alles so auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Und seitdem hat es irgendwie Klick gemacht und ich habe es verstanden und war dann auch nüchtern gut. Aber das war lustig. Interessante
Drogen
Erfahrung.
Will helfen.
Das ist der Wahnsinn. Ich habe das auch letztens im Stream schon erzählt. Ikaragua ist so ein uralter,
super
schwerer Bullet-Hell-Shooter.
Das ist faszinierend. Wenn ihr mal was irgendwie Faszinierendes sehen wollt, dann schaut euch mal ein Video an.
Ikaruga heißt es, glaube ich. Ich habe Ikaragua oder irgendwas.
Nicaragua-Kaffee. Aber Ikaruga, ja.
Ikaruga.
Dann schaut euch das mal irgendwie Speedrun, höchste
Braucht
Schwierigkeit.
Braucht man nicht mal einen Speedrun.
Ja,
kann
stimmt,
man sich normales Gameplay anschauen.
Einfach höchste Schwierigkeitsgrad Ikaragua. Das ist
Ikaruga.
Schon faszinierend.
Ikaruga.
Oh mein Gott, jetzt sage ich es auch schon.
Ja.
Oh Gott, ja.
Genau, das ist halt wirklich ein total krasser Bullet-Hell-Shooter und da auf einem normalen Schwierigkeitsgrad mal so ins zweite, dritte Level kommen, ist schon echt gut.
Mhm.
Und das Witzige ist, auch in dem Spiel war ich nur gut, wenn ich high war. Aber dann wirklich gut. Dann habe ich wirklich auf einem normalen Schwierigkeitsgrad bin ich bis ins letzte Level gekommen, was schon crazy ist, finde ich.
Mhm.
Und ich habe dann gar nicht mehr auf den Bildschirm geguckt. Das war wirklich, da war ich so in der Zone. Ich habe so an dem oberen Bildschirmrand geguckt und nur noch so Farbmuster irgendwie wahrgenommen. Und das hat am besten funktioniert.
Mhm.
Das ist ziemlich witzig.
So spielen ja die Pros, glaube ich.
Hi.
Ja, genau, hi. Ich meine, dass die im Prinzip nicht auf den Bildschirm gucken, sondern halt, also ich glaube, so Tetris höchstes Level oder irgendwas funktioniert ja genauso, dass die Leute gar nicht mehr auf das gucken, was sie da bauen, so wie eine normale Person, sondern nur
Mustererkennung
machen, ja genau.
Das ist wirklich witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte auch gerade anfangen damit, dass Tetris ja wirklich so das einzige Spiel war, das ich in meiner Jugend mal so auf einem semi-professionellen Level gespielt habe. Da war ich wirklich eine Zeit lang wirklich gut mit täglich Training und so weiter, bla bla bla. Und da ist es tatsächlich so, dass du aufhörst zu überlegen, was funktionieren könnte und wo was hingehört. Und das ist automatisch, das Mustererkennung.
Mhm.
Und das ist sogar so, dass manchmal habe ich mich dann dabei ertappt, dass ich anfange, bewusst zu überlegen, was ich jetzt mache. Und dann ist vorbei.
Mhm.
Das darf nicht passieren. Du darfst nicht, so wenn du ein langes kriegst und du denkst einen Bruchteil einer Sekunde drüber nach, ob du das jetzt irgendwie, ob du jetzt den Tetris schon, also ob du die Reihen schon auflösen willst oder ob du noch zum Tetris sparst, dann ist vorbei, dann bist du raus auf den hohen Schwierigkeitsgraden. Das muss einfach passieren und fertig.
Mhm.
Ja, das ist schon faszinierend.
Mhm. Ja, ungefähr so ist Autofahren.
Ah,
das ist auf ein subconscious Level, das passiert.
Ja.
Deswegen, da denkt man nicht drüber nach, was man da macht.
Ich nehme noch einen Schluck aus meiner köstlichen Bananenlimo.
Lass es dir schmecken. Es ist so eklig, tut mir leid, aber...
Ich habe hier tatsächlich einen Holy Energy Drink und einen Holy Eistee stehen und ich will die sehr gerne trinken. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich erst diese Banane...
Ich habe auch noch ein zweites Getränk hier. Ich habe auch noch ein zweites Getränk hier, damit ich das von meinen Geschmacksnerven dann wieder runterspülen kann. Aber es muss ja weg.
So, was habe ich denn sonst noch gespielt? Ich habe gestern Monster Train 2 gespielt. Mhm. Monster Train 2, falls man das nicht kennt. Wahrscheinlich, wenn man so Roguelike-Deckbuilding-Spiele mag, wird man Monster Train kennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Für allen, die das nix sagt, kann man vielleicht sagen, Slay the Spire war so eins der ersten erfolgreichen, das kennt man vielleicht auch, wenn man sich nicht so sehr für das Genre interessiert. Im Endeffekt geht es darum, dass du ein Deck aus Karten hast, das im Verlauf so eines Runs auch verändert werden kann. Karten können upgegradet werden, du kriegst neue Karten, du kannst Karten aus deinem Standarddeck verbannen und so weiter und so fort. Und damit kämpfst du dich dann durch verschiedene Level und musst deine Karten günstig ausspielen, um zu gewinnen. Aber eben mit dem Kniff, dass du wirklich so Monster beschwörst. Fast so ein bisschen Yu-Gi-Oh! Mäßig, nur eben so in 2D. Du bist immer in einem Zug mit 4 Etagen. Die oberste Etage ist dein Herz, das musst du beschützen. Und die Monster, die kommen, so rundenbasierend, steigen immer in der untersten Stufe ein und arbeiten sich dann nach oben vor. Und du kannst quasi in allen Etagen deine Monster platzieren, kannst Zauber wirken, ne? Du hast jede Runde gewisse Anzahl von Aktionspunkten und so weiter und so fort. So funktioniert das Ganze. Und da war ich schon großer Fan vom ersten Teil. Das ist wirklich eins der, würde ich sagen, besten und vor allem umfangreichsten Deckbuilding-Roguelikes da draußen, die es so gibt.
Echt?
Ja.
Okay.
Und jetzt ist eben Monster Train 2 erschienen. Und coolerweise, kann ich sagen, ist das so ziemlich genau das gleiche wie der erste Teil, nur mit ein paar so kleinen neuen Funktionen. Monster haben jetzt Fähigkeiten, die man alle paar Runden aktivieren kann, was ich immer vergesse, weil das bin ich nicht gewöhnt, aber gut. Und man kann jetzt Monster Ausrüstungsgegenstände geben und es gibt ganz neue so strategische Kombinationsmöglichkeiten, bliblablub, ne? Einfach, das ist genau das, was ich gern von Doom 2016 gehabt hätte. Es ist more of the same, aber mit noch ein bisschen was so oben drauf geschaufelt. Mhm. Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt da noch nicht lange gespielt, aber wie gesagt, dadurch, dass es mir sehr wie der erste Teil vorkommt, bin ich mir sicher, dass mir das auch sehr gut gefallen wird.
Es ist auf jeden Fall so ein Spiel, wenn man, also das ist ja was bei uns sehr regelmäßig passiert. Du spielst irgendwas, ich liege im Prinzip neben dir auf der Couch und schau dann oft so ein bisschen mit zu, was du machst, während ich am Handy irgendwas suche.
Und denkst dir, was für ein Scheiß.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern es ist halt wirklich so, es gibt Spiele, die sehe ich bei dir und dann kann ich was dazu sagen. Dann kann ich sagen, so, oh ja, das ist aber, also Claire Obscure habe ich zum Beispiel, habe ich ja auch bei dir, also habe ich wirklich wenig von dir gesehen, weil ich wollte mich, hallo Kater, ist gerade auf den Tisch gesprungen, ich hoffe, ja. Man hat es nicht so laut gehört. Also das habe ich ja bei dir gesehen und habe aber bewusst nur ganz, ganz wenig zugeschaut, weil das ein Spiel ist, was ich eventuell eben auch noch spielen will und ich mich nicht spoilen lassen wollte für die Story. Aber das ist so ein Spiel, da habe ich praktisch 2 Sekunden gesehen und habe mir gedacht so, oh ja, die Map ist sehr schlecht leserlich, sage ich jetzt mal. Ja. Man kann schlecht, au, du kleines Arschloch.
Katzenattacke.
Ja, oh Gott. Entschuldigung. Also man kann ganz schlecht lesen, wo ist der Weg eigentlich, was ist schon Hintergrund, also was ist schon Begrenzung und so weiter. Das siehst du sofort. Und kannst, also, oder man kann das sofort lesen praktisch. Und dieses, wie heißt es jetzt, Train?
Du meinst, man kann das nicht so gut lesen, oder?
Doch, man kann lesen, dass das schwierig ist. Das meine ich.
Ach so, du kannst sehen, dass es schwer ist, das zu sehen.
Ja. Also man versteht das Spiel, wollte ich sagen, im Prinzip damit.
Durch Zuschauen. Ja, das verstehe ich.
Und dieses Train.
Der Monster Train.
Monster Train. Ich habe keine Ahnung, was du da machst. Mm. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert auf dem Bildschirm. Also es ist wirklich sowas, das sieht man und denkt sich so, ja, okay, kein Plan. Also wenn man da nicht drin ist, dann ist das, glaube ich, echt schwierig.
Kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, ne? Weil dadurch, dass ich den ersten Teil gespielt habe, war ich halt im zweiten sofort drin. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie die Einarbeitungszeit beim ersten für mich war.
Ja, also ich meine, ich bin mir sicher, da gibt es Tutorials, die das alles und klären und so weiter. Aber allein schon, dass die Effekte auch alle eigenen Namen haben und so weiter, das hilft halt auch nicht.
Das ist tatsächlich, es gibt sehr viele neue Effekte natürlich auch. Ich bin sehr viel am Kartenerklärung lesen die ganze Zeit. Mhm. Das ist schon notwendig, weil das ist, weißt du,
ist nicht selbsterklärend.
Da steht dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Anger, Doppelpunkt, Triggers, Anxiety, keine Ahnung. Und dann muss man eben gucken, okay, was ist eigentlich Anger? Also das sind jetzt von mir ausgedachte Dinge, ne? Aber da muss man gucken, okay, was ist Anger? Und dann steht da, ja, wenn er zweimal in einer Runde getroffen wird, dann kriegt er ein Stack Anger. Und was löst das jetzt aus? Anxiety? Und das bedeutet, dass er pro Runde viermal angreifen darf. Und dann, weißt du?
Ja, ja,
und
ja,
so
ja.
muss man sich dann immer die ganzen Karteneffekte erstmal ein bisschen aufschlüsseln. Ja. Aber mit der Zeit lernt man das natürlich dann.
Ja, aber ich meine auch sowas so, weißt du, das sind ja jetzt Worte, die es wirklich gibt, so Anger und Anxiety, ja. aber da gibt es auch viele Worte, die gibt es nicht.
Das stimmt.
Und das ist so, okay. Also ja. das fand ich schon schwierig, da überhaupt zu folgen, was da auf dem Bildschirm passiert.
Ist halt wirklich ein Spiel mit sehr viel strategischer Tiefe. Das ist halt wirklich cool. Du kriegst halt so am Anfang, kannst du dich für eine von mehreren Fraktionen entscheiden, mit verschiedenen Helden auch. Oder beziehungsweise gab es im ersten verschiedene Helden. Bis jetzt habe ich noch keinen, im zweiten. Ich nehme an, es gibt auch da verschiedene. Aber dann hast du halt so Fraktionsbonis. Du hast die Heldenfiguren, die du auch wieder unterschiedlich hochleveln kannst, wodurch du sie unterschiedlich spezialisieren kannst. Und dann kriegst du dein Startdeck, das auch zufällig zusammengestellt wird, passend zu der Fraktion. Und je nachdem, was du da so kriegst, kannst du schon von Anfang an sagen, aha, in diesem Run würde es Sinn machen, mich auf das und das zu spezialisieren. Und dann kommt eben so ein bisschen strategischer Faktor, aber auch Glücksfaktor, dass du die richtigen Karten kriegst, damit du in die Richtung gehen kannst. Oder du merkst so auf halbem Weg oder im ersten Drittel so, okay, ich komme da nicht mehr hin, aber ich habe jetzt zufälligerweise die Karte, die in Kombination mit der Karte eine ganz neue Strategie für mich eröffnen würde, die mächtig ist, also versuche ich mich lieber darauf zu spezialisieren. Und das ist schon sehr cool.
Oh, ich würde gerne mit dir fast mal eine Diskussion führen, wie du zu, heißt das RNG, also zu diesen, dass random shit in Spielen
so,
passiert,
ja, ja.
stehst. Was, wofür steht RNG eigentlich?
Ich glaube, RNG steht irgendwie für Random Number Generator oder irgendwie sowas in der Art. Aha. Und ist so ein Begriff, glaube ich, vor allem aus dem Speedrun oder so, wo es darum geht, dass halt quasi eben so ein Zufallsgenerator Sachen verändert, was es unvorhersehbar macht, und das nervt vor allem Speedrunner sehr stark, weil die brauchen natürlich Zuverlässigkeit.
Genau, genau. Also die besten Spiele sind, die man speedrunnen kann, sind die, wo
immer alles
wo
exakt
immer
gleich
alles
ist.
Alles genau gleich ist, genau. Dass man das gut auswendig lernen kann im Prinzip.
Und wenn dann plötzlich ein Gegner nur in 4% der Fälle spawnt, den man aber für irgendeinen Glitch braucht, dann ist es halt scheiße.
Ja, genau, genau, genau. Ich würde gerne mal, weiß nicht, wie stehst du zu RNG in Spielen?
Boah. Puh, da bräuchte ich.
Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also mich nervt das, glaube ich. Also das ist jetzt keine tiefe Diskussion auf wissenschaftliche Art oder so, aber ich glaube, in den Spielen, die ich so spiele, nervt mich das, wenn Sachen passieren. Also gerade bei Kartenspielen finde ich so nervig, dass man eine ganze Runde nur verliert, weil man Kackkarten kriegt. Das nervt mich. Sowas spiele ich nicht. Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht so der Fan von Kartenspielen tatsächlich. Also was habe ich gespielt? Ich habe Gwent, wie auch immer, das Witcher-Kartenspiel habe ich ein bisschen gespielt. Also aber auch nur in Witcher, nicht das Einzelspiel, weil das war mir zu kompliziert. In Witcher habe ich das aber ganz gern gespielt. Und da hat es mich schon genervt, wenn ich einfach schlechte Karten gekriegt habe. Oder wenn ich die Helden immer erst am Ende gekriegt habe von einer Runde und deswegen verloren habe. Das fand ich nervig.
Ich glaube, nach kurzem Nachdenken habe ich dazu nicht eine eindeutige Meinung, weil das immer sehr stark vom Spiel abhängt. Mhm. Ich finde eben für Roguelikes ist das natürlich existenziell wichtig, und ich mag das, also ich finde das auch vollkommen cool und okay, wenn man quasi, weiß ich nicht, bei Binding of Isaac nur Scheiß-Items findet oder eben nur Scheiß-Karten kriegt, weil dann geht es so ein bisschen drum, was mache ich jetzt draus, ne? Gibt's noch, kriege ich die Kurve noch, was kann ich jetzt mit dem anfangen, wo ist da der strategische Mehrwert, den ich vielleicht noch rausziehen kann. Das finde ich schon auch lustig. Ich denke aber, es kann schon auch ziemlich nervig sein. Also es gibt so Spiele wie zum Beispiel Dark Souls. Da wäre RNG eher nervig. Weil gerade in den, mittlerweile wurde auch Dark Souls sehr stark casualisiert. Das wollen viele Souls-Fans nicht wahrhaben, aber Elden Ring ist so viel komfortabler und netter und einfacher und schöner als jetzt so ein Demon's Souls oder ein Dark Souls. Und da war es halt wirklich so, dass du teilweise zu einem Boss einen sehr langen Weg laufen musstest. bevor du den überhaupt wieder versuchen darfst. Hm. Und das hat dazu geführt, dass man einzelne Passagen des Spiels in- und auswendig kennt. Und das war dann schon auch cool, weil du wusstest genau, welcher Gegner ist wo, wie reagieren die Gegner, was machen die. Und dann bist du halt da einfach durchgejohnwickt wie sonst noch was und hast auf dem Weg zum Boss noch schnell die ganzen Seelen mitgenommen von den ganzen Losern, die da rumstehen. Und das war cool. Und wenn da jetzt quasi sehr viel RNG drin wäre, dass Gegner woanders spawnen, dass Gegner sich anders verhalten und du jedes Mal wieder quasi, weißt du, aber das wäre sehr frustrierend, glaube ich.
Hm. Vielleicht ist es einfach abhängig davon, wo die Frustgrenze ist. Bei mir ist die halt sehr niedrig, glaube ich.
Vielleicht.
Also grundsätzlich, ich weiß nicht, ich bin da ganz schnell genervt und mach dann, also ich bin zum Beispiel auch niemals, also ich, nein, Dark Souls, nein. Oder diese ganzen, wie nennt man sie, Souls-Spiele, also auch Bloodborne und so. Ich habe die tatsächlich, ich weiß nicht, welche Spiele es waren, aber ich habe so 2, 3 schon mal auch gespielt und angefangen.
Mhm.
Aber es ist nicht meins. Es ist echt, also habe ich keine Geduld für.
Ja.
Gar nicht.
Elden Ring ist schon ziemlich genial. Das ist eins von diesen Spielen, wo ich gerne mein Gedächtnis löschen würde, damit ich es einfach nochmal komplett blank erleben kann. Mhm. Aber das wäre auch sowas von nix für dich, weil das vereint dieses frustrierende Dark Souls Gameplay mit einer riesigen offenen Welt, die dir einen Scheiß sagt, was du jetzt als nächstes tun sollst.
Ja.
Du würdest wieder die ganze Zeit irgendwo Käfer sammeln und Gras schneiden, 3 Stunden lang und dann sagen, das Spiel ist scheiße.
Ja, ja, es ist wirklich, ich brauche starke Führung.
Ja. Du brauchst eher so Ubisoft-Spiele, wo ein ganz großer goldener Kreis dir sagt, wo du hinlaufen musst.
Das finde ich ein bisschen auch bevormunden, muss ich sagen.
Ja, okay.
Das mag ich nicht so. Also ich glaube tatsächlich,
am besten Spiele mit ganz klarer Struktur halt einfach.
Genau,
ja,
genau.
Ja.
Ich brauche Schläuche. Es ist wirklich so. Ich Open World, so schön und toll die ist und so, aber ich brauche einfach Schläuche. Ich brauche wirklich, ich brauche ganz klar begrenzte Gebiete.
Ja.
Anders geht's nicht.
Da ist jetzt gerade ein Spiel in Entwicklung, das wirbt damit, das wäre dann absolut nichts für dich und nicht mal für mich, glaube ich, das wirbt damit, dass dir das überhaupt keine Informationen an die Hand gibt. Nix. Also
cool.
Da gibt es keine Map, da gibt es keinen Questlog. Du musst wirklich zuhören, wenn du mit Leuten redest. Du musst wirklich die Welt selber dich orientieren und kennenlernen. Und wenn jemand sagt, am Steinbruch sind 5 Ratten, die du töten musst, musst du dir das nicht nur selber merken, sondern du musst auch wissen, wo ist der Steinbruch eigentlich gleich nochmal.
Hm.
Und auch so eine Open World. Und
ist Lebenssimulator eigentlich, oder?
Ja, es ist so Stalker-mäßig, so Shooter-mäßig.
Okay. Okay.
Was ist das, wenn ich sage, am Steinbruch sind 5 Ratten, die du töten musst und du sagst, ja, ist so ein Lebenssimulator wie Sims, ne?
Nein, ich meine... Ich meine im Sinne von, man muss durch die Welt gehen und Leuten zuhören und sich Sachen merken.
Ja, Quests, man kriegt halt Quests.
So wie im normalen Leben halt.
Ja, genau. Ja.
Ich finde es nicht so abwegig.
Aber das ist im Grunde genau der Hook von dem Spiel, das damit wirbt, dass es ist wie das echte Leben insofern, dass
wenn's
du...
Wenn es eine Apokalypse wäre oder
genau,
so.
Wenn du nicht zuhörst, dann hast du halt Pech gehabt. Und das bedeutet, ich wüsste nie, was Leute von mir wollen, weil ich höre denen nicht zu, die können mich am Arsch lecken. Und ich kann mich nicht orientieren.
Oh ja,
insofern,
also gar nicht.
Ja, selbst bei Breath of the Wild oder bei Elden Ring, weißt du, kletterst du halt irgendwo hoch und benutzt dein Fernglas und dann machst du dir selber Markierungen. Aber in dem Spiel gibt es nicht mal eine Map und gar nichts. Ich wäre immer irgendwo in der Wildnis verloren. Wobei, ich kenne das schon auch. Und das tatsächlich, was das vermisse ich in neueren Spielen, aus alten Spielen, die eben nicht so Komfortfunktionen hatten wie eine Map oder irgendwelche Marker, dass du die Welt auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernst. Also so die offene Welt von Ocarina of Time, die ist jetzt auch sehr viel kleiner natürlich, aber die kenne ich halt wie mein zweites Zuhause immer noch, auch wenn ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe.
Ich wollte gerade den Witz machen, und zwar indem er mit einem Zettel und einem Stift da sitzt und sich das Muster...
Ja, das ist noch mal ein bisschen älter, aber das gibt's natürlich auch. Was ich auch irgendwie cool finde.
Ja.
Da gab es noch für ein 3DS oder auch für ein DS eine Reihe. Wie hieß das gleich nochmal? Etrian Odyssey. Das war ein Dungeon Crawler, ein JRPG Dungeon Crawler, so typisch rundenbasierend. Man bewegt sich so aus der First Person, ne, durch so enge Schläuche eben, so Labyrinth. Und da musstest du dann wirklich unten auf dem Touchscreen die Map zeichnen, während du dich durchbewegst. Mhm. Das war eigentlich eine sehr geile Modernisierung von diesem ganz alten Prinzip von du malst dir deine eigenen Dungeons irgendwo auf dein Druckerpapier. So.
Ja. Nee, ist nicht meins. Also offensichtlich. Ich möchte nicht mit einem Zettel und einem Stift da sitzen und irgendwas zeichnen.
Ich mag Survival-Horror-Spiele, die es schaffen, dass ich mir Zettel und Stift hole für die Rätsel. Das mag ich. Das ist für mich das richtige Niveau an Rätsel. Wenn mich Rätsel für dumm verkaufen, ist das immer so ein bisschen
hättest
du dir auch sparen können,
aber ich mag es schon auch, weil dann komme ich schnell weiter. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man bei einem Spiel irgendwo hängt, weil man das Rätsel nicht lösen kann oder weil man das Rätsel nicht versteht. Das ist so...
Wenn man wirklich so komplett auf dem Schlauch steht, ne, ist blöd.
Ich glaube, unser Kater will sich umbringen.
Der hängt sich im Mikrofonkabel auf.
Ja.
Ich weiß zum Beispiel noch, als ich Silent Hill 1 im Stream gespielt habe, dann meinten alle immer so, oh, jetzt kommt gleich das und das Rätsel und das ist so ein schweres Rätsel und das ist so super schwer. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich will aber keine Spoiler und nix. Hm. Und das war so ein Rätsel, da musste ich mich wirklich mit Zettel und Stift hinstellen und verschiedene Lösungsansätze versuchen und ne. Und irgendwie bin ich dann wirklich draufgekommen, was das Rätsel von mir will. Und das ist halt dann cool, das ist halt dann so ein Erfolgsmoment, wenn man sagt, yes, ich habe wirklich dieses rückblickend betrachtet schwierige Rätsel alleine erfolgreich gelöst. Das ist cool. Dann kommt man sich einfach echt schlau vor.
Ja, ich glaube wirklich, dafür ist, wie ich schon gesagt habe, meine Toleranzgrenze ist da einfach zu niedrig. Das ist so, ich bin auch jemand, der so alte Point-and-Click-Adventure. Also... Das ist mir einfach zu viel, also sich da durchzuklicken und dann zu überlegen, oh, was könnte man mit was kombinieren und so, da bin ich einfach zu oft raus dann.
Nee, das mag ich auch nicht. Für mich ist ein gutes Rätsel, auch in Survival-Horror-Spielen, in einem Raum. Es ist voll okay, dass du irgendein Schlüssel-Item irgendwo anders findest und sowas, aber wenn ich dann alles habe quasi und ich weiß, dass ich alles habe, dann will ich das an Ort und Stelle lösen können. Ne? Ich will nicht, dass ich dann da wieder irgendwas freischalte, was ich da brauche und dann muss ich da noch hin und das nervt mich. Ein Raum, ein Rätsel und dann ist gut und das kann ruhig irgendwie schwierig sein. Das mag ich dann.
Wie stehst du denn so zu den Rätseln in Resident Evil?
Ja, die mag ich grundsätzlich, also wenn wir jetzt die klassischen uns anschauen, die klassischen Survival-Horror-Spiele, finde ich die ganz nett.
Aber sind die nicht auch recht
easy? Die sind recht leicht in der Regel, ja.
Okay.
Aber die sind ganz okay, so.
Okay, das ist also das Niveau.
Nee, das ist schon eher Silent Hill. Das hat ein bisschen schwierigere Rätsel.
Ja, da weiß ich nicht so. Also Silent Hill bin ich tatsächlich nicht so drin. Also ich weiß nicht, was das Niveau der Rätsel in Silent Hill ist.
Dieses scheiß Bananengetränk ist endlich weg.
Okay, ich habe noch ein bisschen was.
Oh, jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Holy, um das runterzuspülen.
Sehr gut, mal wieder Werbung reingebracht. Wobei wir nicht mehr bezahlt werden dafür.
Hey, wie hieß das Spiel? Das war für mich von den Rätseln her perfekt vom Schwierigkeitsgrad. Das war so ein klassisches Survival-Horror-Spiel, aber relativ neu. Zweiter Teil ist angekündigt. Eine Frau mit so einer Augenbandage, so Anime-mäßig sieht die fast aus, die Hauptfigur. Mir fällt der Name nicht ein. Mir fallen Videospielnamen nie ein. Aber das war vom Rätselniveau her perfekt. Das war richtig gut. Da musste man wirklich ein bisschen nachdenken. Das hatte viele interessante Rätselkonzepte, aber war jetzt nicht zu schwer oder zu komplex, das Ganze. Oder irgendwie so, dass man sich im Nachhinein denkt, so, wie sollen wir denn da drauf kommen?
Ich bin leider, wie gesagt, so diese ganzen Survival-Horror-Sachen, da ich die niemals spielen werde, bin ich da nicht so drin. Und das ist auch oft, ich will die meistens auch nicht mal sehen. Bin ich zu ängstlich für.
Ist ja okay.
Es tut mir leid, ich bin die ganze Zeit so abgelenkt.
Wir müssen gerade einfach unseren nervigsten Kater ever abwehren, weil er die ganze Zeit alles hier zerstören will. Ich weiß nicht, was schon wieder los ist mit dem.
Die ganze Zeit in den Kabeln zu erhängen, die hier unten runterhängen. Das ist wirklich furchtbar. Okay, er wird jetzt, ich weiß nicht, was Sebi vorhat, aber vielleicht... okay, er wird nur ausgesperrt. Naja, da geht's ja noch. Keine Ahnung, du hast ihn auf einmal so in einer Hand weggetragen.
Was dachtest du denn, was ich jetzt mit ihm mache? Ich habe halt jetzt die Tür zugemacht.
Ja, also manchmal bin ich schon auch sehr sauer auf Lingi.
Also. Was machst du denn mit dem Kater, wenn ich nicht dabei bin?
Nein, alles gut. Hier wird niemand gequält.
Okay, ich muss vielleicht mal irgendwie so versteckte Kameras aufbauen oder so.
Oh Gott, wir dürfen dieses Narrativ nicht weiterführen, sonst werden wir noch angezeigt von irgendwem.
Nein,
wir quälen unsere Tiere nicht. Unseren Tieren geht es sehr, sehr gut.
Das würden Tierquäler sagen.
Hör auf jetzt damit.
Na gut.
Ja, okay.
Okay.
Ich kann, wie gesagt, es tut mir leid, ich kann nichts beitragen aus spielerischer Sicht. Ich kann beitragen dazu, dass ich jetzt, also ich weiß nicht, es sei denn, du willst noch über irgendwas spielerisch reden. Ansonsten würde ich zu Serien übergehen.
Wir können ja so ein bisschen hin und her springen, ist ja wurscht.
Das ist ja unser Podcast, wir können machen, was wir wollen.
Habe ich letztes Mal drüber geredet, dass ich gerne Miniaturen bemalen würde?
Ja, hast du schon gesagt.
Habe ich die Idee schon so lange und immer noch nicht umgesetzt?
Ja.
Ich muss jetzt mal ein paar Rechnungen schreiben, dass ein bisschen Geld reinkommt.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass du das bestellen müsstest und bezahlen dementsprechend auch. Naja, dieses Problem haben wir gerade.
Es ist wirklich schlimm. Wisst ihr, genauso, also da bin ich wenigstens konsistent und so. Ich keep es sehr real. Ich bezahle Rechnungen immer erst, wenn ich die erste Mahnung kriege. Also immer. Aber ich schicke auch meine Rechnungen immer erst mit 1-2 Monaten Verspätung raus an andere Leute, weil da habe ich genauso wenig Bock drauf, auch wenn ich da Geld kriegen würde. Aber ich finde beides, Rechnung bezahlen und Rechnung stellen, gleichermaßen nervig. Alles, was mit Geld zu tun hat, finde ich nervig. Lass mich einfach in Ruhe.
Aber ich hoffe, du machst den Trick, den wirklich einfach jeder macht und den man kapitalismuskritisch auf jeden Fall machen sollte. Und zwar, dass du, wenn du die erste Mahnung bekommst,
sofort überweisen
bezahlst.
Ohne Mahngebühr.
Genau, sofort überweisen ohne Mahngebühren.
Natürlich, wenn man schnell genug ist.
Ja, das
weil
machst
dann,
du.
Weil dann, ups, hat sich das überschnitten.
Ja, ja. Ja, wenn der Brief schon eine Woche im Briefkasten
liegt, ist
schwierig.
Ja.
Ja. Naja. Aber ja, okay. Nee, dann gehe ich einfach mal zu Serien. Springe ich jetzt einfach mal zu Serien.
Ja, rede einfach.
Ich schaue ja gerade Grey's Anatomy. Ich bin jetzt in Staffel 17.
Gerade ist gut. Seit wie lange? 3 Jahren oder so?
Na, so lange noch nicht.
Aber eins schon.
Vielleicht insgesamt. Ich meine, es ist auch eine Serie mit sehr vielen Folgen, muss man schon sagen.
Ich glaube, die läuft ja immer noch, ne?
Die läuft immer noch. Ich glaube, die ist jetzt in Staffel 21, 22 oder so. Also ich habe nicht mehr so viel eigentlich, bis ich aufgeholt habe zum jetzigen Stand. Aber ich muss sagen, die Serie ist schon, also die ist mit, finde ich, immer noch die beste Arztserie, die es so gab in seinen ersten Staffeln. Also in den ersten, weiß nicht, ich kann es jetzt gar nicht sagen, 7, 8 Staffeln oder so, ist die schon echt super.
Mhm.
Und leider wird die dann, also die hat den Punkt verpasst, wo man einfach hätte aufhören sollen. Und läuft halt aber noch weiter. Und ich bin jetzt gerade in der Corona-Staffel tatsächlich. Also die wurde in dem Jahr gedreht, als Corona war und hat dann, weil es eine Arztserie ist, ich gedacht, hey, das können wir auch gleich als Content irgendwie mit aufnehmen. Finde ich auch gar nicht, also finde ich eigentlich gut, die Idee, das zu machen, dass man das so zeitnah tatsächlich, also auch bespricht, die Themen anspricht, die es so, also Grey's Anatomy hat das ja schon immer gemacht, dass die auch Themen ansprechen, die gerade in der Gesellschaft zu der Zeit halt irgendwie relevant waren. Also die hatten immer mal wieder Transpersonen, also relativ früh, in einer sehr frühen Staffel, ich glaube, da war das gerade, kam das ganze Thema, es gibt Transpersonen, was? Kam erst so richtig auf, also ne, so wie also im Diskurs kam es auf, da hatten sie was drin und die haben immer wieder mal sowas angesprochen, auch was ich auch sehr interessant fand, haben sie jetzt auch mal angesprochen in der Folge, das Problem, dass das ganze Gesundheitssystem auf Weiße ausgelegt ist. Also, dass man praktisch alles studiert hat und alles ausgelegt ist anhand eines weißen Menschen. Aber das...
Und ein Mann auch.
Ja, männlich auch. Genau,
auch genau. In der Realität ist es so.
Ja,
ich weiß nicht, ob das auch thematisiert wurde.
Ja,
jetzt
doch. Ja. Dass es auf einen weißen Mann ausgelegt ist und dass halt dann zum Beispiel Asiaten oder schwarze Menschen, dass da oft Sachen gar, oder dass gar nicht bewusst ist, dass irgendwelche Krankheiten vielleicht bei, also das Beispiel war, dass ein Asiate gekommen ist und der hatte dann irgendwas, was unwahrscheinlich ist bei einem weißen Mann, aber weil es ein asiatischer Mann ist, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie 10-mal höher gewesen und das wurde halt nicht erkannt.
Aha, okay.
Und das wurde angesprochen tatsächlich in dieser Folge. Finde ich auch gut, dass Grey's Anatomy sowas immer mal wieder macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Corona-Thema, also wir beide sind ja Leute, die glücklicherweise, als Corona war, da nicht so drunter gelitten haben, wie viele andere Menschen tatsächlich. Also, und ich meine jetzt nicht gesundheitlich, sondern ich meine tatsächlich diese Isolation,
ja, ja,
die ja für ganz, ganz viele Menschen furchtbar war und ganz viele, vor allem jungen Leuten, da ganz viel genommen hat, ja, auch.
Und für uns war es halt ein Dienstag normaler.
Genau, so, genau, muss man halt schon auch sagen. Also für uns hat das eigentlich tatsächlich wenig tangiert,
ja,
weil wir sowieso Leute sind, die nicht so weggehen, nicht so sozial sind mit anderen.
Ich fand schön, dass beim Einkaufen weniger los,
genau,
war.
Genau, genau, dass man Abstand gehalten hat,
ja,
voneinander.
Ja, das Abstand, ich vermisse das Abstand halten. Ja. Mir, mein Personal Space ist, glaube ich, größer als der so meisten, in der westlichen,
ja,
Kultur, ne,
ja,
so,
ja,
festgelegt,
ja,
ist. Leute, ja, rücken mir viel zu sehr auf die Pelle.
Ja,
so,
genau,
an der Kasse und so. Das hat jetzt gar nichts mit Erregern oder so zu tun. Aber ich mochte dieses Abstand halten während der Pandemie, weil das war eher so mein Personal Space-Gefühl. Da habe ich mich viel wohler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das absolut zur Kenntnis, dass das für viele Menschen eine sehr, sehr schlimme, ja, Zeit war und sowas. Das will ich nicht irgendwie verharmlosen. Ich kann nur sagen, für mich persönlich war ohne Witz tatsächlich, die Pandemiejahre waren für mich positiv. Mir ging es besser. Mir ging es auch, ja, psychisch besser. Das war für mich, das so müsste all immer das Leben sein, dann würde es mir gut gehen.
Ja,
das ist leider einfach wirklich so.
Für mich war es tatsächlich leider auch so, muss ich sagen. Also dieses so abgekapselt sein, nicht so viel Kontakt haben zu anderen, das tut mir halt einfach gut.
Ja.
Weil mich das schon auch stresst. Naja, aber auf jeden Fall, das wird halt in der Staffel 17 angesprochen, weil die in der Serie in der Pandemie sind da.
Mhm.
Und lustigerweise ist mir das zu nah. Ich finde es unangenehm, das Thema, dass das da so behandelt,
aha,
wird, tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, warum genau, aber also da geht es aber auch darum, weil da natürlich, wie es halt tatsächlich war, ganz viele dann auch reingenommen werden, die sagen, ah ja, so Masken, da kann man doch schon mal und man muss mal überlegen, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Und das ist mir, da kann ich mich nicht mit, kann ich mich nicht mit beschäftigen.
Ich verstehe.
Weißt du, was du meinst?
Ja.
Also, weil natürlich wird das mit abgebildet, weil es ja ganz viele Leute gab, die dann einfach durchgedreht sind, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das ist
zu
schwierig.
Zu real einfach.
Ja, das ist einfach surreal. Das ist so wie diese eine Staffel von American Horror Story, die ich nie wieder sehen will, einfach.
Ja, ich weiß
schon. Die Trump-Staffel.
Genau.
Ach.
Kann ich auch verstehen. Ist für mich auch die schlimmste Staffel.
Das war furchtbar.
Weil es einfach zu real ist.
Ja, das ist einfach das. Nee, kann ich nicht.
Ja.
Kann ich nicht. Und so ein bisschen habe ich das leider mit dieser Corona-Staffel von Grey's Anatomy auch.
Ich gucke deswegen auch leider The Boys nicht mehr.
Ja.
Ich habe die neueste Staffel nie gesehen und so weiter, weil mir das zu real wurde.
Mhm.
Das ist mir zu sehr an den echten Ereignissen in der USA dran und damit will ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigen.
Ja. Ja.
Ne? Die USA wird jetzt ein faschistischer Gottesstaat. Damit habe ich mich abgefunden. Kann man jetzt nichts mehr machen. Selber schuld auch irgendwie. Weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich will nichts davon hören, nichts davon wissen. Ich will mich damit nicht beschäftigen.
Ja, ich lese, was das angeht, auch nur noch so die Eilmeldungen, die ab und zu über mein Handy kommen. Also die letzte war irgendwie, dass jetzt Harvard verboten wurde, ausländische Studierende anzunehmen.
Ich kriege nur immer wieder dann mal mit, dass irgendwie halt eben ganz viele deutsche Touristen irgendwie einfach ohne Grund in irgendwelche Lager gesteckt werden für mehrere Tage. Das kriegt man halt noch so mit.
Ja.
Und dass aktuell jetzt sehr viele Menschen mit dunkler Hautfarbe einfach auf dem Weg zum Zahnarzt abgefangen und eingesperrt werden, ohne irgendwas, ne?
Okay, das sage ich
und,
noch gar nicht.
Die Anwälte und Anwältinnen sind so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, wie wir die jetzt rauskriegen, weil es gibt gar keine Grundlagen und so weiter.
Mhm.
Ja.
Ich krieg tatsächlich, weil ich folge Dr. Marc Benecke auf Instagram so ein bisschen und der hat eine ganze Zeit lang immer mal wieder, weil der ist ja auch in Amerika, also er ist ja generell einfach krass vernetzt, vor allem in die Wissenschaftsrichtungen und so. Und der hat eine ganze Zeit lang im Prinzip, weil er auch in Amerika gut vernetzt ist, immer wieder geschrieben, dass jetzt waren das Leute aus Ministerium, ich glaube, das waren vor allem so Leute aus Ministerium, aber also aus den Ministerien da, die so ein bisschen höher standen, aber vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Richter, Richterinnen und so weiter einfach entlassen wurden oder gegangen sind
freiwillig. Ja, 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 ja.
Also da wurde, ich glaube, das hat man vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber gefühlt haben die halt einfach den gesamten Staatsapparat ausgetauscht, so.
Ja, ne? Ja.
Oder entlassen. Das ist so, okay, cool.
Ja, ja. Das hat ja, das war ja schon von Anfang an angekündigt, dass die Feinde von innen entlassen werden. Wer Trump kritisch sich in der Vergangenheit geäußert hat, der wird entlassen. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich jetzt Musk, weil er ein brillanter Geschäftsmann ist, den amerikanischen Staat genauso aufbaut, wie er auch Twitter verbessert hat.
Ja.
Nämlich, dass er einfach alle Leute rausschmeißt und nichts mehr funktioniert.
Mhm.
Ziemlich genialer Zug. Genialer Schachzug.
Ja.
Naja, genau. Und deswegen will ich mich damit nicht beschäftigen.
Ja, also meine einzige Beschäftigung ist, dass ich mir denke, ich glaube, Reisen nach Amerika sind erstmal gestrichen.
Ja, das ist so ziemlich keine gute Idee mehr, in die USA zu reisen.
Ja.
Ich glaube, da ist nach China reisen aktuell sehr viel sicherer tatsächlich.
Also zumindest wird man wahrscheinlich nicht an der Grenze abgefangen und abgeschoben.
Genau.
Das passiert nicht in China, glaube ich.
Ja.
Naja.
Ja, so ist das.
Ja. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich wollte ich nur erzählen, dass ich die neueste Staffel Grey's Anatomy ein bisschen schwierig finde. Ich bin gespannt, was da noch so weil ich bin erst am Anfang.
Die neueste Staffel ist lustig, weil die ja auch schon wieder 5 Jahre alt ist.
Okay, meine neueste Staffel. Genau. Meine neueste Staffel. Ich bin gespannt, wo die noch hinführt. Ich bin jetzt erst am Anfang. Ja. Gucken wir mal, was die noch alles aufgreift, so, ne? Mal schauen.
Ja, ich habe mal geguckt, dieses Spiel mit den Rätseln, die ich sehr gut finde, heißt Tormented Souls.
Okay.
Nur als, falls einem das interessiert. Das ist ein Survival-Horror-Spiel, neueres. Hat mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, aber wann wird denn das erschienen sein? 23? 22?
Weiß ich nicht.
Jetzt muss ich nachschauen, weil wahrscheinlich ist es schon viel älter, als ich denke. Aber das ist ein sehr klassisches Survival-Horror-Spiel.
Wir springen heute ganz schön in den Themen, sorry.
Ja, mein Gott. Mit wirklich einem Rätselniveau, das ich sehr, sehr gut finde. Ist auch insgesamt gut, würde ich sagen. Ist auch insgesamt ein gutes Spiel. Wann ist das erschienen, Google? Ich will nur wissen, ich will nicht wissen, dass es eine 9 von 10 auf Steam hat.
Das ist einfach schon sehr ADHS-Verhalten. Das ist interessant.
Was, dass man so durch die Themen springt?
Nee, nicht, dass du durch die Themen springst, sondern dass du manchmal, das habe ich
21.
Jetzt, das habe ich an einem Kollegen gemerkt tatsächlich. Ich hatte eine Zeit lang einen Kollegen, der auch, glaube ich, stark es war klar, dass der ADHS hat. Und also ich habe mir immer gedacht, so der ist da noch stärker betroffen als du jetzt von ADHS. Und der hatte genau diese Sachen. Wenn man sich mit dem über irgendwas unterhalten hat und dann hat man irgendeine Information in dieser Unterhaltung, und zwar wann ist das erschienen oder nicht gewusst, dann musste der obsessiv nachgoogeln, bis er diese Information gefunden hat, obwohl er damit nichts gemacht hat. Und das ist so typisch das ADHS-Verhalten für mich.
Aber wir machen ja jetzt einen Podcast.
Ja,
und ich wollte die Information.
Nee,
für mich war das jetzt schon wichtig.
Ja,
natürlich.
Für dich.
Nein, das ist
wichtig.
Schon wichtig.
Na,
dass das 21 erschienen ist. Das heißt nämlich, das Spiel ist schon wieder 4 Jahre alt.
Für dich ist es wichtig, aber alle anderen hätten gesagt, naja, es ist jetzt nicht ganz neu, aber es ist auch nicht ganz alt und das reicht
ich
als Information.
Nicht.
Doch, das
ist eine wichtige Information.
Naja, das ADHS-Verhalten.
Macht ja nichts.
Ja, nö, macht auch nichts, aber man muss ja erkennen. Also ich finde es wichtig, das zu erkennen.
Ich finde nicht.
Doch, manchmal ist es ganz gut, sowas zu erkennen, um damit besser umgehen zu können als Angehöriger.
Ja, für dich dann vielleicht.
Ja, genau, für mich. Für mich ist es ganz wichtig.
Für mich ist es selbstverständlich. Tormented Souls kriegt übrigens, glaube ich, bald einen Nachfolger. Der wurde schon angekündigt. Da bin ich schon gespannt, weil das Spiel hatte definitiv, also das war sehr gut und hatte definitiv Potenzial. Finde ich schön, dass das scheinbar auch ein Erfolg war. Zweiter Teil ist angekündigt für dieses Jahr noch. Oktober. Nice. Halloween-Monat. Ob ich dieses Jahr wieder einen Halloween-Stream machen sollte? So ein Sabaton mit Horrorspielen?
Du kannst alles machen, was du willst. Und, also Wenn du das machen willst, dann mach's doch.
Muss ich mal gucken. Hm. Naja, jetzt erscheint ja in Kürze, da werden wir, warte mal kurz.
Ganz genau, das meinte ich.
Bla, bla, bla. Jetzt pass mal auf. Welches Datum ist denn heute? Der 25. Jetzt pass auf, im nächsten Podcast in 2 Wochen, das ist dann quasi der achte tatsächlich, im nächsten Podcast werden wir wahrscheinlich schon über die Switch 2 reden. Die erscheint jetzt schon bald. Mhm. Neuer Konsolenstart. Mhm. Das ist so ein bisschen in meiner Kindheit, ne? Als ich noch wirklich jung war, war halt eine neue Konsole vom NES über den Super Nintendo bis zum GameCube und alles, war halt so ein neuer Konsolenrelease schon immer was Riesiges, weißt du? Das war wirklich so, wow, jetzt wird mal wieder Gaming revolutioniert. Und das war ja auch so. Also die technischen Schritte damals waren ja gigantisch. Das war ja unglaublich, was sich da von Konsolengeneration zu Generation verändert hat. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Konsolenreleases fühlen sich nicht mehr an wie diese großen Meilensteine, sondern es fühlt sich mittlerweile, finde ich, eher an wie so, ja, ist auch tatsächlich jetzt mal überfällig, dass das ein kleines technisches Upgrade kriegt, das Vorgängermodell, ne?
Ja.
Es hat irgendwie diese Tragkraft verloren, weil es, also tatsächlich halt einfach auch der Fortschritt irgendwie sehr viel langsamer geworden ist, gefühlt zumindest.
Ja, ich meine, das meistens hat sich ja vor allen Dingen grafisch verbessert damals. Mhm. Also das waren ja, keine Ahnung, der Schritt von NES-Pixel-Grafik hin zu PlayStation 1, also ich rede jetzt in PlayStation 2, das ist das, was ich so mitbekommen habe, hin zu PlayStation 2, hin zu PlayStation 3, das waren ja riesige Schritte, die man da grafisch gemacht hat. Ich finde, seit PlayStation 3, also es ist nicht so, dass man sagt so, oh ja, das sieht man doch gar nicht, dass es PlayStation 3-Spiel ist. Man sieht das schon deutlich auch, aber ich finde, seit PlayStation 3 bis heute so viel krasser Unterschied ist da nicht. Also ich finde, der Unterschied zwischen PlayStation 3 Grafik, also jetzt nur im Schnitt, ne, zu heutiger PlayStation 5 Grafik ist nicht so groß wie zwischen PlayStation 1 und PlayStation 2.
Nee, überhaupt nicht. Also bei weitem nicht. Ja. Ich bin auch der Meinung, so dass eigentlich so mit PlayStation 3, Xbox 360 war das dann, glaube ich, im Vergleich, die gleiche Generation, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube auch.
Nee, warte mal. Xbox 360 war, das war die erste Xbox.
Ich weiß es nicht.
Warte mal. Weil, was war denn dann zur PlayStation 4 war die 360, oder?
Xbox One.
Ah, die One, die habe ich vergessen, du hast recht. Ist ja auch egal. Aber ich finde auch, dass die Konsolengeneration so der Punkt war, wo wir bei modernen Spielen angekommen sind, die sich seitdem eigentlich nicht mehr signifikant verändert haben. Ja. Natürlich, ne, über die Jahrzehnte hinweg technische Upgrades und hier mal noch verfeinert und auch im Gameplay und so weiter.
Ja.
Aber Doch. The Last of Us, der erste Teil, war ein PlayStation 3-Spiel ursprünglich.
Kann sein, dass es eins der letzten Spiele für die PlayStation 3 war. Ja.
Das ist ein PlayStation 3-Spiel, das dann für die PlayStation 4 remastered wurde und heute spielt man das immer noch.
Ja.
Und das ist für mich so ein schönes Zeichen dafür, dass das so der Endpunkt der Entwicklung irgendwie war. Und seitdem hat sich irgendwie da nicht mehr so viel getan tatsächlich.
Ja.
Und so empfinde ich das irgendwie auch. Das war irgendwie so in Riesenschritten von Früher war ja auch der Konsolengenerationszyklus 4 Jahre, weil in den 4 Jahren hat sich so viel verändert, dass es einfach der absolute Irrsinn war. Mhm. Und jetzt ist ja der Konsolenzyklus auf 8 Jahre erweitert, mindestens. Wird dann teilweise durch Pro Editions und sowas nochmal hinausgezögert.
Ja.
Und es passiert viel weniger in diesen viel größeren Zeiträumen.
Ich habe das Gefühl, so richtige Entwicklung hat nur bis zur PlayStation 3 stattgefunden und seitdem wird nur noch gepolished.
Irgendwie so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Finde ich auch.
Weil, also es ist alles ein bisschen schöner, läuft ein bisschen flüssiger, ist ein bisschen mehr realistischere Animationen und Verhalten und so weiter. Aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow.
Ja, diesen Wow-Effekt hatte ich eben auch schon ewig nicht mehr.
Ja.
Dass eine neue Konsole kommt und ich denke mir so, wow, der Hammer.
Genau.
Das liegt ja auch daran, dass einfach auch absichtlich diese Übergänge sehr soft werden plötzlich, ne? Es hat ja damit man Jahre gedauert.
Mehrfach bis, verkaufen kann.
Ja, naja, beziehungsweise, dass man halt nicht so eine große Userbase verliert.
Ja.
Ich meine, am Anfang, als die PlayStation 5 rauskam, erschien irgendwie ein Demon's Souls Remake oder so.
Ja.
Aber ich glaube, das war jahrelang das so ziemlich einzige von Sony wirklich gepublishte exklusive PlayStation 5 Spiel. Alles kam ja auch für die PlayStation 4 noch raus. Und ja, wie gesagt, macht ja auch Sinn, dass erstmal alle, weißt du, die graden nach und nach auf und man will die nicht gleich irgendwie alle verlieren und am Ende wechseln die noch die Konsole oder sowas.
Ja,
deswegen
ich mein,
versorgt man die lieber auch noch.
Ja, ich meine, ich glaube eigentlich, also der Schritt weg von, das sieht man ja in allen Bereichen. Es ist in Deutschland ein bisschen so ein Extrafall, weil eigentlich wäre der nächste Schritt, wie es bei Musik passiert ist, wie es bei Filmen passiert ist, der Weg hin zum, der Schritt weg vom eigenen Eigentum hin zum Streaming. Dass man im Prinzip nicht mehr ein Spiel kauft, sondern dass man einen Dienst kauft, der Spiele zur Verfügung stellt. So ein bisschen ist das ja der Fall bei, wie heißt das?
Der Game Pass.
Der Game Pass, genau. So ein bisschen ist das ja schon der Game Pass. Aber du hast halt in Deutschland das Problem, dass du keine durchgängige, gut funktionierende Infrastruktur hast, was Internet angeht.
Ja.
Also es gibt, glaube ich, tatsächlich immer noch Bereiche, die, keine Ahnung, die kein DSL haben oder so.
Ja, selbst mit Glasfaser ist es nicht gewährleistet, dass du eine stabile Verbindung hast.
Ja, 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 ja. Und das, glaube ich, bremst das zumindest vor allem auch in Deutschland noch sehr stark aus, dieser Schritt dahin. Aber ich denke, dass das der zukünftige Schritt ist.
Es wäre zumindest denkbar, dass man ähnlich wie eben Netflix bald auf jedem System, auf jedem Fernseher, auf jedem Tablet einfach die eben Game Pass App oder was auch immer runterlädt und dann streamt man darüber seine Spiele.
Ja, genau, genau.
Das kann man sich zumindest vorstellen.
Dann
als
hat man halt eine
schreckliche Zukunftsdystopie, aber möglich.
Ach, weiß ich nicht, ob das so schrecklich ist. Keine
Für
Ahnung.
Mich schon.
Ja, okay, weil du hast so noch so ein bisschen Sammleraspekt oder was ist da drin?
Ja, ich glaube, es ist dieses, dass man, weißt du, ich habe mich dran gewöhnt, dass ich Spiele digital besitze. Das ist okay. Ich habe für die Switch irgendwie meine SD-Kartensammlung mit Tausenden von Spielen drauf und irgendwie, das ist, weiß ich nicht, das funktioniert für mich noch, aber ich finde, durch so Streaming-Dienste, das sieht man ja auch an Netflix, wird das Ganze schon auch entwertet und irgendwie ein bisschen mehr so Wegwerfware. So,
klar,
so Snacks,
klar,
die man wegkonsumiert und dann sind sie weg. Und das finde ich schon schade eigentlich, dass Videospiele auch zu sowas werden, zu so Wegwerfware.
Ach, ich weiß nicht. So, ich finde, das hat auch einen Aspekt von, es wird halt mehr Leuten ermöglicht, da Zugriff zu haben. Das ist ja was ganz oft auch vielleicht ein bisschen übersehen wird. Früher hast du dir halt eine CD gekauft und keine Ahnung, du hattest vielleicht im Monat nur Geld für 2-3 CDs und du musstest dich halt entscheiden.
Mhm.
Und wenn du Musik hören wolltest, so kenne ich das auch noch, ist man nach der Schule schnell beim Mediamarkt vorbeigegangen, während man darauf gewartet hat, dass der Bus kommt und hat sich dahingestellt und hat hat sich CDs rausgesucht und hat dann über die Kopfhörer, die da, das muss ekelhaft, wahrscheinlich hygienisch eine riesige Katastrophe, hat dann halt da Musik gehört. Und ich glaube, das vergisst man immer, was Streamingdienste heutzutage halt machen, dass du einfach die Auswahl hast, was du hören willst und deswegen Zugriff auf so gut wie alles hast. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist auch was viel ermöglicht, glaube ich.
Das auch wieder wahr. Ich meine, so Streamingdienste sind auch nicht geschenkt, natürlich. Ne? Die muss man
klar,
sich auch leisten können. Und mittlerweile sind ja die goldenen Zeiten des Streamings auch schon wieder lang vorbei und sehr viele Leute greifen schon wieder zu Piraterie zurück.
Ja.
Was ich auch vollkommen verstehen kann, weil Streamingdienste einfach immer beschissener werden und immer mehr und alles wird wieder aufgespalten und du bräuchtest plötzlich wieder 20 verschiedene überteuerte, Werbung zerfressene Streamingangebote. Und das ist natürlich ein beschissenes Angebot und da hat man natürlich keinen Bock drauf. Ne? Als Netflix ankam, als der Messias der Unterhaltung, da war das am Anfang noch was ganz anderes. Aber die Zeiten sind ja lang vorbei.
Ja,
insofern,
aber es wird sich auch regeln, denke ich.
Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir in der Endzeit des Kapitalismus leben, beziehungsweise glaube ich, Kapitalismus ist in Wirklichkeit schon lang vorbei und wir leben im Neofeudalismus, in der Superreiche durch Geburt einfach alle Macht kriegen und wir halt so der einfache Pöbel sind und wir unsere Freiheit unter Anführungsstrichen nur im sehr eng abgesetzten Rahmen der Superreichen, der Milliardäre ausleben dürfen. Und insofern
freut es mich, dass ich mich einfach entscheiden kann, wie ich diese Realität verdränge, mit welchem Spiel.
Genau.
Also ist doch dann eigentlich positiv.
Insofern kann man eh schauen, wie sich das dann noch so entwickelt und so weiter. Ja. Aber
kein Fan von Streamingdiensten für Spiele, ich merke es schon.
Naja, weißt du, keine Ahnung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Game Pass schon ziemlich geil.
Ich finde den Game Pass auch super.
Aber ich finde das schon cool. Das ist ein riesiges Angebot. Ich glaube, für den Preis, die Auswahl zu haben, auch wenn sie natürlich ein bisschen begrenzt ist und so und es manche Spiele eben nicht gibt oder eben nur begrenzt gibt und irgendwann sind sie wieder weg und so weiter. Aber ich finde das schon cool. Also das ist eigentlich ein super Angebot, was leider immer teurer wird.
Eben, der war auch, als der rausgekommen ist, ähnlich wie Netflix, ein super Angebot und ich verstehe nicht, warum sich der nicht komplett durchgesetzt hat, weil das war wirklich einfach ein absolutes Hammerangebot. Mittlerweile ist es auch nur noch ganz gut. Immer noch ganz gut, aber halt jetzt auch nicht mehr so wie am Anfang, wo es irgendwie geheißen hat, hier für 1 Euro kriegst du 3 Monate und ab dann 5er und du hörst hunderte von Spiele, bla bla bla.
Aber gut, wie teuer ist der Game Pass jetzt?
Ich glaube, mittlerweile kostet der auch 20 Euro oder so im Monat.
Ich finde 20 Euro im Monat für die Auswahl an Spielen aber immer noch okay.
Ist voll okay. Also gerade wenn man sich anguckt, dass Spiele immer teurer werden, ne, wenn da nur alle 3 Monate ein Spiel dabei ist, das dich interessiert, dann lohnt er sich schon. Ja. Aber ja, auch da sind eigentlich ist auch im Gaming-Streaming, finde ich, die goldene Ära auch schon wieder so ziemlich vorbei eigentlich leider.
Ja, Deutschland ist halt einfach ein Kackland.
aber ich meine jetzt im Game Pass ist es ja auch so, dass du die Spiele sowieso runterlädst, ne? Du kannst die auch direkt streamen,
ja,
aber du installierst, also ich installiere
schon.
Das ist halt nochmal was anderes.
Natürlich. Aber wenn du halt einfach 3 Tage brauchst, um 40 Gigabyte runterzuladen, ist halt schon auch Kacke. Und dann fällt irgendwo zwischendurch ein Fehler und dann musst du von vorne anfangen. Also ich meine, das ist kein Beispiel, was wir uns ausgedacht haben. Wir kennen jemanden, dem es genau so eine ganze Zeit lang ging.
Wirklich?
Ja.
Ach so, ja, stimmt. Oh
ja.
Gott, das ist noch nicht lange her.
Das ist
es gibt wirklich noch Bereiche in Deutschland, die haben einfach noch
tot,
kein Internet.
Ja, die sind tot. Also das ist halt wirklich... Also da fragst du dich schon, was da los ist. Ne?
Ja.
Und da ist selbst so ein Angebot mit, naja, du lädst das Spiel runter und kannst es dann spielen und es hat gar keine Pflicht jetzt, dass du online sein musst, kann schon schwierig sein. Da, also manche Sachen sind so groß, dass sie wahrscheinlich echt nicht, dass das gar nicht geht.
Ja, und dann so dieses Typische, ne? man hat endlich mal Zeit zum Zocken und setzt sich hin und startet das Spiel und da muss erstmal ein 150 Gigabyte Update installiert werden.
Genau.
Das ist dann je nach Internetgeschwindigkeit natürlich was, wo dann für heute ist das auch wieder gelaufen, dass man das Spiel dann spielt.
Genau.
Ja, das ist leider immer noch so. Es ist wirklich so krass peinlich und beschissen.
Es ist einfach so kackpeinlich. Ich sage das beste Beispiel auch immer noch, wenn ich fahre von meiner Arbeitsstelle nach Hause ungefähr 1 Stunde und es gibt auf dieser Strecke mindestens 3 komplette Funklöcher. Also es ist ja oft so, dass wir telefonieren, während ich nach Hause fahre und dann einfach 1 Stunde lang miteinander telefonieren. Es gibt so 3 Funklöcher, wo ich dir dann schon immer sage, ich bin vielleicht gleich wieder weg, kurz. Mhm. Und das kann doch nicht sein, dass das so schlechtes Internet ist, dass man Internet telefonieren kann.
Funknetz einfach, ganz normal.
Ja, das liegt tatsächlich oft näher am Funknetz. Ich rufe über Internet an.
Ja, aber das hängt doch zusammen.
Ich weiß nicht, wie es zusammenhängt, keine Ahnung.
Ja, klar.
Aber es gibt Bereiche, da fällt es aus, obwohl ich Funk hätte.
Aha. Na, da kenne ich mich auch nicht genug aus, wie das dann funktioniert.
Also,
bin
ich mir ziemlich sicher.
Naja, genau.
Also Internettelefonie dann halt, ne?
Ja, aber das ist ja über... Ja, aber es gibt ja so unterschiedliche Netze, ne? Von weiß ich nicht, LTE bis 5G oder was weiß ich was. Da kenne ich mich nicht aus. Ja, aber ja, okay.
Vielleicht haben wir uns jetzt auch gerade blamiert. Aber egal.
Wahrscheinlich.
Ich will auf jeden Fall sagen, dass das ist halt einfach, weißt du, es gibt da so eine Serpentine. Wenn ich da mal einen Unfall habe, dann kann ich niemanden anrufen.
Ja.
Da, mein Handy ist da tot. Ja. Das ist wirklich, da verrecke ich dann halt.
Ja.
Das ist, ja, ja, Deutschland einfach.
2025 in Deutschland.
2025.
Das ist schon lustig.
Während man irgendwo in, keine Ahnung.
Überall, also auf der in der fucking Antarktis hast du besseren Empfang als in Deutschland.
Ja.
Es gibt wirklich, also auf diesem Planeten gibt es nur noch in Deutschland Funklöcher und Internetlöcher. Auf diesem ganzen Planeten. Vielleicht noch in Nordkorea oder sowas. Vielleicht.
Zumindest die ans World Wide Web angeschlossen sind in Nordkorea. Vielleicht nicht vorhanden, ja, möglicherweise.
Naja, so ist das eben.
Ja.
Tja, und jetzt brauchen wir aber noch irgendein positives Thema zum Schluss. Wir sind total abgedriftet in komplette Weltuntergangsszenarien, Dystopie und Zerstörung und die Welt geht quasi, im Grunde war so ein bisschen der Tenor dieser Folge, die Welt geht unter, wir sind mitten in der Apokalypse, wir können nichts dagegen tun.
Ja.
Ah, ich habe perfekter Übergang. Ich habe nämlich Mascot Promise Agency gespielt. Ein Spiel, da muss ich jetzt den Namen nochmal schnell im Hintergrund googeln, weil ich weiß nicht mehr genau, wie es wirklich heißt. Das ist quasi ein Open-World-Spiel. Das ist auch tatsächlich ein sehr großer Teil. Diese offene Welt ist ein sehr großer Bestandteil, weil man verbringt eigentlich das ganze Spiel damit, dass man mit seinem Auto durch so ein kleines, verlassenes japanisches Bergdorf fährt. Oder eine Stadt, die ihren Zenit schon lange hinter sich hat. Der aktuelle Bürgermeister, der alte konservative Bürgermeister, der das hier schon seit Jahrzehnten regiert, hat das aufgrund von Korruption runtergewirtschaftet und es ist ziemlich verlassen und verfallen und so weiter. Und wir sind ein Yakuza, der quasi Schande über seine Familie gebracht hat, weil er das Leben seines Freundes über das Geld gestellt hat. Und deswegen hat er sich den kleinen Finger abgeschnitten und wurde jetzt hier in dieses Dorf verbannt, um da diese alte Maskottchenagentur, die im Besitz dieser Yakuza-Familie ist, wieder aufzubauen, um das Geld, das er verloren hat, wieder zu erwirtschaften. Das ist quasi so die Story. Und das ist ein sehr, sehr, sehr gutes und sehr, sehr cooles Spiel. Das ist wirklich gut auch. Also das ist nicht nur auf so einem Haha, das ist so trashig Faktor gut, sondern das ist einfach wirklich gut. Das ist ein sehr gut designtes, sehr cooles Spiel. Spiel auch in so einer Welt, in der Menschen und Maskottchen nebeneinander koexistieren. Also das sind dann wirklich so meistens relativ anthropomorphe, aber schon sehr bizarre Wesen, die eben aussehen wie so Maskottchen. Und,
also im Prinzip, wie es in Japan das halt auch gibt, wo so Menschen in so Kostümen stehen und
so
dann
große
so,
Kostüme oder man kennt auch
Pikachu,
so ein Football oder sowas.
Wie dieses Pikachu, was nicht durch die Tür passt und dann so geschoben wird, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen.
Genau. Und man hat dann diese Agentur und rekrutiert Maskottchen in der Stadt, die auch alle schon lang ihren Zenit hinter sich haben. Ne, die schon Maskottchen der so und so vielten Generation sind, die dann ganz bizarre Kombinationen sind, weil ihre Eltern waren irgendwie ein abgeschnittenes Hand-Yakuza-Maskottchen und eine Marshmallow-Fee-Maskottchen. Und jetzt sind die irgendwie ein abgeschnittener kleiner Marshmallow-Finger und sowas. Und keiner findet die eigentlich cool, die Maskottchen, weil die alle so scheiße sind. Aber man baut dann die eben auf und verschafft denen Image und Marketing und schickt die auf Events und so weiter, verhandelt Verträge mit denen aus. Und ganz wichtig ist auch, dass wir natürlich als antikapitalistischer, guter Mensch nicht nur die Firma aufbauen, sondern die Lebensziele, die Lebenszufriedenheit unserer Maskottchen ist das oberste Ziel. Darum geht es in Wirklichkeit. Und wir müssen quasi die Träume unserer Maskottchen erfüllen. Und wir helfen denen dann über diesen Job als Maskottchen ihre eigene Identität aufzubauen, ihre Träume zu verwirklichen. Ne? So, das ist eigentlich so das Ziel. Und das Spiel ist eben voller antikapitalistischer Botschaften und voller Menschlichkeit und wirklich ein sehr, sehr schönes und cooles Spiel. So von der Story her, von der Narrative her, von den Figuren her. Diese ganzen hässlichen, die Maskottchen lernt man kennen und alle sind interessante, coole, witzige Charaktere. Ist auch gut geschrieben, hat wirklich gute Dialoge, macht schon sehr viel Spaß. Und deswegen komme ich da drauf, weil da gibt es eben dann auch immer wieder, wenn man einen erfolgreichen Event hatte, so die Nachricht, hier, du hast es geschafft, bla bla bla, genieß die Endzeit des Kapitalismus, hier ist dein Geld, so ungefähr. Das finde ich schon sehr schön. Und da gibt es eben auch diese Maskottchen-Events, wo dann die Maskottchen immer gegen irgendwas kämpfen, um den Event noch erfolgreich beenden zu können. Da gibt es immer Katastrophen. Und dann kann man auch so Maskottchenhelden, die man überall rekrutiert, hinschicken, die dann helfen im Kampf. Und da gibt es zum Beispiel Beispiel auch Türrahmen, die zu eng sind. Und dann gehen da die Maskottchen so in den Türrahmen, bleiben stecken und dann kommt so okay, Maskottchen gegen zu enge Tür. Und dann muss man eben so kartenmäßig seine Superhelden auswählen, die dann das Maskottchen durchschieben und dann kann der Event erfolgreich weitergehen und alle jubeln. Ja. Und so, das sehr ist so schön. Der Humor von dem Spiel. Und das ist schon ziemlich cool.
Ja. Ist das eigentlich, ist das eher, also von dem, was ich so gesehen habe, ich habe nicht gesehen, was für eine Spielmechanik da drin steckt. Ich habe eigentlich immer nur gesehen, dass es so ein bisschen Visual Novel-mäßig aussah und teilweise aber auch eben mit diesem Auto durch die Gegend fahren oder fliegen oder wie auch immer. Was ist denn die Spielmechanik
also
in dem Spiel?
Also ganz kurz nochmal, es heißt für alle, die es jetzt interessiert und ich kann es wirklich sehr empfehlen, Promise Mascot. Nochmal von vorne. Promise Mascot Agency. Also die Versprechen-Maskottchen-Agentur quasi auf Englisch. Hat auf Steam eine sehr verdiente Wertung von 10 von 10. Ist auch wirklich unironisch ein sehr gutes Spiel.
Es sieht super kacke aus. Sieht aus wie ein richtig beschissenes Spiel.
Ist es aber nicht. Es ist sogar wirklich auch ein sehr gepolischtes Spiel auch. Es ist abgesehen vom Optischen überhaupt nicht Trash. Und das ist halt auch so ein bisschen Absicht. Das hat auch so einen optionalen Filter, dass alles so aussieht wie auf einer alten Videokassette. So habe ich es auch gespielt, so muss man es auch spielen, finde ich. Aber das Kerngameplay hat quasi im Grunde zwei Aspekte. Erstens eben dieses Management-Spiel, dass du deine Maskottchen managst, dass du die zu Events schickst, die zu ihnen passen, dass du dann Dialoge mit denen führst, um ihre Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Ne? Das ist so das eine. Und das andere ist eben, dass du sehr viel mit deinem Auto durch diese Bergstadt fährst, die verschiedenen Bereiche kennenlernst und die Stadt dann auch aufbaust und entwickelst. Du investierst quasi auch Geld in die ganzen leerstehenden Gebäude, in die ganzen verlassenen Läden, damit die da wieder eröffnet werden, eben auch mit Hilfe von deinen Maskottchen. Ne, so eins oder das erste Maskottchen, das du kriegst, ist ein Tofu-Block, der irgendwie so angebissen ist und dauernd weinen muss. Und in seiner Story entwickelt sich dann zum Beispiel so ein super fancy Tofu-Laden in der Stadt, wo er das alleinige Maskottchen ist. Und so funktioniert das dann alles. Und dann ist da die Katze mit den Erdbeerohren und die kurbelt quasi die Erdbeerwirtschaft in der Stadt wieder an. Ne? Und dadurch entwickelt sich die Stadt dann auch und wird wieder ein bisschen schöner und lebendiger. Der alte Bahnhof wird wieder in Betrieb genommen, damit der Tourismus wieder kommen kann und so weiter und so fort. Und so baut man das alles auch auf, weil man arbeitet dann quasi auch mit einem Rathausangestellten zusammen, der gegen den Bürgermeister arbeitet, weil ne, der eben so korrupt und alt und scheiße ist. Und der kleine abgeschnittene Marshmallow-Finger, mit dem man gemeinsam die Agentur leitet, der Sidekick Pinky, die wird dann eben auch die neue Bürgermeisterin. Das ist zumindest so ein Ziel von dem Ganzen, dass der alte korrupte Bürgermeister endlich abgelöst wird und ein junger, aufstrebender, antikapitalistischer Bürgermeister, eine Bürgermeisterin den Laden übernimmt und endlich wieder hier für Wohlstand und Glücklichkeit, vor allem Glück einfach auch sorgt. Mhm. Das ist so die Kernstory. Und genau, gameplaymäßig fährt man eben sehr viel rum mit seinem Auto, sammelt Gegenstände, schaltet neue Charaktere frei, trifft sich mit Leuten. Man findet versteckte kleine Gebiete und versteckte kleine Cutscenes und Sammelgegenstände. Und alles trägt dazu bei, dass man immer weiter upgradet und weiterentwickelt. Die Stadt verändert sich, die Agentur verändert sich, das Auto, das man fährt, verändert sich. Man fährt quasi so einen alten, rostigen, kleinen Pickup. Also Pickup ist es nicht, wie nennt man denn sowas? So ein Lieferwagen mit so einer kleinen Ladefläche hinten. Und man trifft dann so einen Mechaniker, der irgendwie super experimentelle Upgrades hat. Aber die Fuchsgeister aus dem Wald haben die ihm gestohlen, weil er irgendwie ne, irgendwas gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Und die wollen ihm jetzt einen Streich spielen. Und dann muss man quasi so Geisterfüchse in der Welt finden. Und immer wenn man einen fangen kann, dann kriegt man wieder ein Upgrade für sein Auto. Und am Anfang hat man halt wirklich diese Rostlaube, die nur so ganz langsam fährt und kaum einen Berg hochkommt. Und wenn man dann so die Upgrades nach und nach kriegt, hat man am Schluss dann eine fliegende, wassertaugliche Rostlaube, die sehr schnell fahren kann und einen Turbo-Boost hat und sowas. Und dann kann man wirklich so wenn man den Berg hochfährt, kann man von da oben überall hin segeln. Und das macht auch einfach wirklich Spaß. Und man kann die Inseln erkunden, die um diese Stadt rum sind. Also einfach mega cool. Also eine sehr interessante, coole, offene Welt, die sich ständig verändert, wo es unglaublich viel zu sammeln und zu entdecken gibt. Und das Durchqueren der Welt mit seinem Auto macht einfach auch echt Spaß, dass sich weiterentwickelt. Die Stories der Maskottchen sind gut, die Hauptstory ist gut. Es hat viele witzige Dialoge und wertvolle Botschaften und ist für mich persönlich tatsächlich aktuell so ein Contender für das Spiel des Jahres dieses Jahr. Bis jetzt habe ich dieses Jahr, glaube ich, noch nichts Besseres gespielt.
Farming Sim ohne Farming.
Naja. Die beste Beschreibung, die ich immer so gelesen habe, die man auch in den Steam-Reviews immer liest, ist, dass es basically ein Yakuza-Minispiel ist, das aber zu einem vollwertigen Spiel gemacht wurde.
Ja, okay, so kann man es auch beschreiben.
Ja, das trifft es ganz gut.
Okay, hast du noch ein Cozy Game sozusagen untergebracht?
Ja,
so ein bisschen.
Ja, kann man so sagen. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung von mir. Das ist auch überhaupt nicht teuer, glaube ich. Das ist sehr günstig. Ich kann mal ganz kurz gucken.
Natürlich kannst du ganz kurz gucken.
Das ist aktuell, wenn ihr euch beeilt, wenn ihr es gerade hört, sogar reduziert, sehe ich gerade. Das kostet normalerweise 25 Euro und aktuell nur 20, also 19,60. Kann ich unbedingt empfehlen für den Preis. Ist wirklich sehr cool, in jeder Hinsicht.
Okay.
Na schön, das ist doch ein perfektes Ende. Jetzt kauft euch Promise Mascot Agency und habt eine gute 1-2 Wochen damit. Und dann hören wir uns nämlich schon wieder, wenn wir wahrscheinlich beim nächsten Mal über die Switch 2 reden. Ich werde viel drüber reden und du wirst genervt sein.
Ja, also hundertprozentig. Gut. Hundertprozentig. Da könnt ihr euch schon drauf freuen.
Ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, bis übernächste Woche. Danke fürs dabei sein und tschüssi.
Ciao.